Guten Abend, Freunde. Es ist ein großes Vorrecht, heute Abend wieder im Haus des Herrn im Gottesdienst zu sein und immer noch von dem Manna von heute Morgen zu zehren, womit unsere Seelen so sehr durch seine gewaltige Gegenwart gesegnet waren. Und nun, heute Abend haben wir beginnen wir mit dem Thema, das Intervall zwischen den sieben Gemeindezeitaltern und den sieben Siegeln. Und ich habe gerade heute Nachmittag mit einem Freund gesprochen. Und vielleicht, so der Herr will, irgendwann in diesem Sommer, wenn er mich nicht nach Hause holt oder wenn ich zurückkomme, nicht nach Übersee oder so gehe, möchte ich noch einmal die sieben letzten Posaunen aufgreifen. Seht, und es ist alles verbunden. Und dann sind darin die sieben letzten Plagen. Und alles greift direkt ineinander über, wie wir sehen werden, wenn wir weitergehen. Also heute Abend, während wir irgendwie zur Ruhe kommen, ich werde heute Abend vielleicht ein bisschen langatmig sein. Mit sogar, sobald ich hierher zurückkomme nun, nach all dem Predigen in Phoenix, bin ich kein einziges Mal heiser geworden. Seht, das stimmt. Oh mein, wie hart ich gepredigt habe. Und ich glaube, es waren 27 Gottesdienste, ohne heiser zu werden. Doch das Klima hier macht mir zu schaffen, seht ihr? Ganz einfach, es ist bloß gerade hier schlecht, nur in diesem Tal. Es ist gesundheitlich gesehen eben eine ungünstige Lage hier, wisst ihr? Wie ich meine, es ist schlecht. Und jeder Prediger hat eine, der spricht, hat schon von vornherein eine beanspruchte Kehle. Ein mit mir befreundeter Arzt hat einmal meine Kehle untersucht, um zu sehen, was verkehrt war. Er sagte nichts. Sagte, du hast da nur Schwielen an deinen Stimmbändern. Er sagte, das kommt vom Predigen. Nun gut, ich mag das irgendwie. Wisst ihr, das gab mir ein besseres Gefühl, dass dies dem Predigen zuzuschreiben war. Seht ihr? Es wäre in Ordnung für das Reich Gottes. Nun, wir mögen nicht imstande sein, das Mahlzeichen je von Jesus Christus an unserem Körper zu tragen wie Paulus, weil er geschlagen wurde, doch wir mögen unser Zeichen tragen vom Predigen und unsere Stimme gegen die Dinge erheben, die verkehrt sind. So sind wir dankbar, dass wir nicht mehr geschlagen werden müssen, besonders zu dieser Zeit, so wir sind. Wie viele hier drinnen haben, wie spät ist es, meine Herren, gelesen? Oder habt es gehört, wisst ihr, wie spät ist es, meine Herren? Das hat mir ziemlich zu schaffen gemacht. Wenn ihr es nicht getan habt, wünschte ich mir irgendwie, dass ihr es hören könntet oder so. Irgendwie hat es mich gestört. Ich wollte das nur loswerden, bevor ich mit dem Gottesdienst beginne. Ungefähr vor einer Woche oder 10 Tagen war ich so beunruhigt. Ich wollte keine Gottesdienste haben oder so etwas, weil ich es nicht wusste. Es hatte den Anschein, als könnte etwas Schlechtes auf mich zukommen und ich wusste einfach nicht, was es war. Also eines Morgens stand ich auf, um in den Sabino Canyon hinaufzugehen. Und vom Haus sind es nur etwa 30 Minuten Fahrzeit oder 40 bis zum Gipfel des Sabino Canyon. Da gibt es eine Straße, die 30 Meilen den Berg hinaufführt. Eine fremdartige Gegend da oben. Ich kann hier in der Wüste sein, wo es jetzt etwa 80 und 90 Grad sind, und in 30 Minuten im 2,5 Meter hohen Schnee sein, seht, auf der Spitze des Berges. Wir waren erst kürzlich in Phoenix, wo es über 20 waren, 28 Grad. Sie hatten das Schwimmbecken beheizt und die Leute schwammen. Und ungefähr 40 Minuten Fahrt von dort waren es 40 Grad unter Null. In Flagstaff, seht, das ist der Unterschied zu den aufsteigenden Strömungen und der Wüste und sehr gesund für Asthmatiker und so weiter. Aber dann ging ich in den Canyon und kletterte so hoch, wie ich nur konnte. Und ich fragte den Herrn, während ich da oben saß, was dies alles bedeutete und so weiter. Denn ich war beunruhigt und wusste nicht, was zu tun. Während ich im Gebet war, geschah etwas Sonderbares. Ich möchte ehrlich sein. Nun, ich hätte eingeschlafen sein können. Es hätte wie eine Trance oder etwas, eine Vision sein können. Ich bin fast geneigt zu glauben, dass es eine Vision war, dass ich meine Hände ausgestreckt hatte und sagte, Herr, was bedeutet diese Explosion? Was bedeuten diese sieben Engel in einer Konstellation von einer Pyramide, die mich vom Boden erhoben und sich gegen Osten wandten? Was bedeutet es? Ich stand da im Gebet und etwas geschah und dann fiel etwas in meine Hand. Und ich weiß, wenn ihr geistliche Dinge nicht versteht, mag es sehr sonderbar erscheinen, doch etwas fiel in meine Hand. Und als ich hinsah, war es ein Schwert und der Handgriff bestand aus Perlen, der schönsten Perlen, die ich je gesehen habe. Und der Handschutz war Gold, wisst ihr, wo ich denke, es ist, um zu verhindern, dass eure Hände aufgeschnitten werden, wisst ihr? Während ihr die Leute sich duellierten und die Schwertklinge war nicht zu lang, aber einfach Rasiermesser scharf und es glänzte silbern. Und es war das schönste Ding, das ich je gesehen habe. Es passte einfach genau in meine Hand. Und ich hielt es. Ich sagte, ist das nicht schön? Ich schaute es an. Und ich dachte, aber ich habe mich immer vor einem Schwert gefürchtet. Ich war irgendwie froh, dass ich nicht in den Tagen lebte, an denen sie benutzten. Denn ich fürchtete mich vor einem Messer. Und so ich dachte, was würde ich damit machen? Und während ich es in meiner Hand hielt, sagte eine Stimme von irgendwoher, das ist das Schwert des Königs. Und dann verließ es mich. Nun ja, ich fragte mich, was es bedeutete. Das ist das Schwert des Königs. Und ich dachte, wenn es gesagt hätte, das Schwert eines Königs, hätte ich es vielleicht verstanden. Aber es sagte, das Schwert des Königs. So vielleicht habe ich dies nicht richtig. Aber ich dachte, es gibt nur einen, der König ist. Das ist Gott. Und sein Schwert ist dies. Schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Seht ihr? Und wenn ihr in mir bleibt und meine Worte seht und ich dachte, beim Duellieren seht und wie ich verstehe kein einziges Wort davon oder ein Prinzip des Duellierens, aber nach meinem besten Verständnis treffen die beiden Klingen aufeinander. Und dann schlussendlich die Schwerter, wenn sie sich verhaken, der Feind und du verhakt so die Schwerter, dann benötigt es die Stärke des Mannes, der duelliert. Denn seht, sein Schwert wäre auf mein Herz gerichtet und meins auf seins, aber sie sind verhakt. Während unsere Klingen aufeinandertreffen und dann schlagen sie zu und dann kommen die Schwerter zusammen. Und derjenige, der den anderen niederstoßen kann, hat das Schwert direkt aufs Herz gerichtet. Es braucht also, selbst wenn das Schwert das Wort ist, bedarf es der Hand starken Glaubens, um es dort zu halten, um es ins Herz des Feindes zu stoßen. Nun, ohne diese Dinge zu wissen, aber einfach alles, was ich euch zu sagen habe, habe ich von ihm empfangen und euch gesagt. So das wisst ihr, ich glaube, es war es nicht unser Herr, der sagte, dass er alles, was er vom Vater empfangen hatte, gesagt und nichts zurückgehalten hatte. Und so wollen wir diese Dinge einfach so tun, wie sie kommen. Nun, wenn ihr wirklich weise werdet und betet, bin ich sicher, dass ihr bald mehr verstehen werdet. Nun, etwas, von dem ich hoffe, dass offenbart wird. Schlagen wir nun alle in diesem Buch das fünfte Kapitel auf, das die Offenbarung Jesu Christi genannt wird. Nun, morgen Abend ist das erste Siegel dran, wobei die ersten vier Siegel durch vier Pferdereiter geöffnet werden, eines in jedem Siegel, das auf die Erde trifft. Und dann wird es vielleicht nicht lange dauern, bis nachdem wir Montag, Dienstag, Mittwoch, vielleicht Donnerstag erreicht haben. Danach nehme ich an, werden das sechste und fünfte, sechste und siebte Siegel wahrscheinlich sehr lang sein. So vielleicht wird es euch ein wenig Zeit geben, ein wenig Ruhe nachzuholen. Ich glaube, wir beabsichtigen, die Gottesdienste hier um 7 Uhr abends während der Woche zu beginnen. Und ich sollte um genau 7.30 Uhr am Pult sein. Und dann können wir vielleicht bis Mitternacht draußen sein. So bin ich heute Morgen eine Stunde über die Zeit gegangen. Ich wollte das nicht. Ich weiß nicht wann. Denn ich weiß nicht, was der erste Reiter ist. Ich kenne die Bedeutung des zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten oder siebten Siegels nicht. Bis jetzt weiß ich es nicht. Seht, ich bin einfach von ihm abhängig. Das ist also der Grund, warum ich diese Woche versuche, durch die Gnade Gottes zu helfen, im Glauben, dass, wenn ihr zutiefst versteht, wisst ihr, in Visionen kann man keine Dinge offenbaren, bis es euch erlaubt ist zu offenbaren. Wie oft habt ihr mich alle sagen hören, geh in ein Haus, vielleicht liegt hier ein Hut und dieses bestimmte Kind oder so wird nicht geheilt, bis dies hier drüben liegt. Ich kann es ihnen nicht sagen, noch kann ich ihn dahin verschieben. Es muss auf eine andere Weise bewegt werden. Jemand anderes muss ihn nehmen und ihn weglegen. Und wenn alles in Ordnung ist, dann kann es geoffenbart werden. Seid also jetzt im Gebet. Nun, kurz bevor wir uns dem Buch nähern, lasst uns mit gebeugtem Häuptern zu ihm sprechen. Herr Jesus, wir sind ganz und gar unzulänglich. Wir würden auf keinen Fall versuchen, uns diesem heiligen Buch zu nähern, in dieser heiligsten Stunde, wo Seelen in der Bestimmung der Zeit hängen, ohne zu bitten, Herr, dass der Einzige, der dieses Buch offenbaren kann, dass er jetzt hervorkommt und die schwachen Bemühungen deines Dieners segnet. Segne das Wort, während es hervorkommt. Möge es in der Kraft des Geistes gehen. Möge der geistliche Boden derjenigen, die hungern und dürsten, Gerechtigkeit zu erfahren, den Willen Gottes zu erkennen, möge es dort hineinfallen und nach seiner Art hervorbringen. Gewähre es, Herr. Aller Preis soll dir gehören. Mögen die Hungrigen und die Durstigen heute Abend Speise und Trank aus dem Wort finden. Wir bitten es in Jesu Namen, von dem die Offenbarung ausgeht. Amen. Nun, jetzt werden wir uns dem fünften Kapitel zuwenden. Nun, dies sind nicht die sieben Siegel. Es ist das Intervall zwischen den Gemeindezeitaltern und den sieben Siegeln. Nun ja, es gibt auch ein sechstes Kapitel es gab ein viertes Kapitel der Offenbarung und darin offenbarte es etwas, das geschehen würde, nachdem die Gemeinde hinaufging. Dass die Gemeinde im dritten Kapitel der Offenbarung hinaufgeht und nicht vor dem 19. Kapitel der Offenbarung zurückkommt. Seht, deshalb entgeht die Gemeinde der Trübsal. Ich weiß, dass das im Gegensatz zu so fast jedem Lehrer steht, mit dem ich je sprach. Doch ich will nicht gegensätzlich sein. Ich möchte euer Bruder sein, aber ich muss so lehren, wie ich es sehen kann. Wenn ich es nicht tue, kann ich es nicht zusammenbringen, seht ihr? Nun, ob sie vor der Trübsal hinaufgeht oder nach der Trübsal, ich möchte dabei sein. Das ist die Hauptsache. Also diese Dinge mutmaßen wir nur, weil ich es ohne Schulbildung typisiere. Ich schaue und sehe, was im Alten Testament ist oder gewesen ist, was ein Typ oder ein Schattenbild des Neuen ist. Dann habe ich eine Vorstellung davon, was das Neue ist. Seht ihr, wie als Noah ging in die Arche, bevor die Trübsal einsetzte. Ein Typ. Aber seht, Noch bevor Noah in die Arche ging, ging Henoch hinauf. Seht, bevor irgendetwas geschah. Und Lot wurde aus Sodom herausgerufen, ehe auch nur ein Flöckchen der Trübsal der Zerstörung einsetzte. Aber Abraham war die ganze Zeit außerhalb davon. Seht, Typen. Aber jetzt werden wir den ersten Vers lesen. Ich werde die ersten zwei oder drei Verse davon lesen. Und ich sah in der rechten Hand dessen, der auf einem Thron saß, ein Buch, innen und auf der Rückseite beschrieben, mit sieben Siegeln versiegelt. Und ich sah einen starken Engel, der mit lauter Stimme ausrief, wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu lösen? Und niemand in dem Himmel, auch nicht auf der Erde, auch nicht unter der Erde, konnte das Buch öffnen, noch es anschauen. Was für ein Buch! Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen, noch es anzublicken. Nun, sprecht über Unwürdigkeit, nicht einmal würdig, es anzuschauen. Kein Mensch, nirgendwo. Und einer von den Ältesten sagte zu mir, weine nicht, siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, um das Buch und seine sieben Siegel zu öffnen. Und ich sah inmitten des Throns und der vier lebendigen Wesen, inmitten der Ältesten ein Lamm stehen wie geschlachtet, das sieben Hörner und sieben Augen hatte. Dies sind die sieben Geister Gottes, ausgesandt über die ganze Erde. Und es kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Wir werden dort ein paar Augenblicke vom Lesen von Offenbarung 5 bis hinunter zum siebten Vers anhalten. Dieses Sieben-Siegelbuch ist zur Zeit der sieben Donner aus Offenbarung 10 geoffenbart. Nun, wenn ihr es aufschreiben wollt, lasst uns einen Moment zu Offenbarung 10 gehen, damit wir ein Verständnis bekommen, bevor wir da hineingehen. Nun, dies ist in der Endzeit. Denn hört zu, ich sah einen anderen starken Engel aus dem Himmel herabkommen, bekleidet mit einer Wolke und der Regenbogen auf seinem Haupt. Wenn ihr bemerkt, das ist Christus, seht, denn er wurde im Alten Testament der Engel des Bundes genannt. Und er kommt jetzt direkt zu den Juden, denn die Gemeinde ist vollendet. Seht, in Ordnung. Und sein Angesicht wie die Sonne und seine Füße wie Feuersäulen. Erinnert ihr euch an den Engel in Offenbarung 1? Dasselbe. Engel ist ein Botschafter. Und er ist der Botschafter für Israel. Seht, die Gemeinde ist entrückt worden. Seht, oder ist im Begriff, entrückt zu werden. Er kommt für seine Gemeinde. Passt jetzt auf. Und er hatte in seiner Hand ein geöffnetes Büchlein. Nun, hier, es war hier verschlossen und versiegelt. Und hier ist es geöffnet. Es ist geöffnet worden. Seit dieser Zeit der Versiegelung, in die wir heute Abend hineingehen, ist das Buch jetzt geöffnet. Ein kleines Büchlein in seiner Hand, in seiner, es war geöffnet. Oh, wie die Sonne, wie Säulen, wartet einen Moment. Lasst mich hier hinten anfangen und lesen. Und er hatte in seiner Hand ein geöffnetes Büchlein. Und er stellte seinen rechten Fuß auf das Meer, den linken aber auf die Erde. Und er rief mit lauter Stimme, wie ein Löwe brüllt. Wir wissen, dass er der Löwe aus dem Stamm Juda ist. Hier drüben ist er das Lamm. Aber hier ist er der Löwe, seht ihr? Und als er rief, ließen die sieben Donner ihre Stimme vernehmen. Nun, Johannes war beauftragt zu schreiben, was er sah. Und so nahm der Apostel und Prophet seinen Stift, um es zu schreiben. Und als die sieben Donner redeten, wollte ich schreiben. und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel sagen, versiegle, was die sieben Donner geäußert haben und schreibe dies nicht. Nun, das ist es, was wir nicht wissen. Das muss noch offenbart werden. Es ist nicht in der Heiligen Schrift, was die Donner sagen. Und der Engel, den ich auf dem Meer und auf der Erde stehen sah, erhob seine rechte Hände zum Himmel. Hört jetzt zu. Und er schwor bei dem, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt, der die Himmel erschuf und das, was in ihm ist, und die Erde und das, was auf ihr ist, und es wird keine Frist mehr sein. Beachtet, hier ist ein Vers, zu dem ich kommen möchte. Sondern in den Tagen der Stimme des siebten Engels. Wenn er posaunen wird, wird auch das Geheimnis Gottes vollendet sein, wie er es seinen eigenen Knechten, den Propheten, als gute Botschaft verkündigt hat. Nun, seht, das Geheimnis dieses sieben Siegelbuches wird beim Posaunen der Botschaft des siebten Engels offenbart werden. Seht, der siebte Engel beginnt zu posaunen und dort sind die Botschaften, dort aufgeschrieben und wir haben es in Kassetten- und Buchform. Nun, zu Beginn des Posaunens der Botschaft soll das Geheimnis Gottes vollendet sein, seht ihr, zu der Zeit. Nun, wir werden feststellen, das Buch des Geheimnisses Gottes wird nicht geoffenbart, bis die Botschaft des siebten Engels ertönt. Nun, diese Punkte werden in den Siegeln wichtig sein. Da bin ich mir sicher, denn es muss alles zusammenpassen. Nun, es ist geheimnisvoll geschrieben, denn keiner kennt es. Gott allein, Jesus Christus, seht? Nun, aber es ist ein Buch, ein geheimnisvolles Buch. Es ist das Buch der Erlösung. Wir werden bald darauf eingehen. Und jetzt wissen wir, dass dieses Buch der Erlösung nicht vollständig verstanden werden wird. Es ist durch sechs Gemeinden der Zeitalter versuchten herauszufinden. Aber am Ende, wenn der siebte Engel beginnt, sein Geheimnis zu posaunen, bringt er alle losen Enden zusammen, die die anderen versucht haben herauszufinden. Und die Geheimnisse Gottes kommen als das Wort Gottes herab und machen die gesamte Offenbarung Gottes bekannt. Denn die Gottheit und alles andere ist geklärt. Alle Geheimnisse, der Schlangensame und was auch immer, soll geoffenbart werden. Nun, seht ihr, ich erfinde das nicht einfach. Das ist, was es ist, so spricht der Herr. Ich werde es euch aus dem Buch vorlesen. Beim Posaunen der Botschaft des siebten Engels soll das Geheimnis Gottes vollendet sein, das durch seine heiligen Propheten verkündet wurde. Das sind die Propheten, die das Wort geschrieben haben. Beim Posaunen des siebten Gemeindezeitalters, des letzten Gemeindezeitalters, werden all die losen Enden, die durch diese Gemeindezeitalter hindurch versuchten herauszufinden, zusammengefasst. Und wenn die Siegel gebrochen sind und das Geheimnis geoffenbart ist, kommt der Engel herab, der Botschafter, Christus. Setzt seinen Fuß auf das Land und auf das Meer mit einem Regenbogen über seinem Haupt. Nun denkt daran, dieser siebte Engel ist zur Zeit dieses Kommens auf der Erde. Genau wie Johannes seine Botschaft zur gleichen Zeit brachte, als der Messias in jenen Tagen kam. Johannes wusste, dass er ihn sehen würde, denn er würde ihn vorstellen. Und wir erkennen, dass in der Schrift in Malachi 3, dass es jemanden wie Johannes geben wird, einen Elia, zu dem das Wort Gottes kommen kann. Und er soll durch den Heiligen Geist alle Geheimnisse Gottes offenbaren und den Glauben der Kinder zum Glauben der apostolischen Väter zurückerstatten, all diese Geheimnisse wiedererstatten, die sie durch diese konfessionellen Jahre hindurch versucht haben herauszufinden. Nun, das ist es, was das Wort sagte. Ich bin nur verantwortlich für das, was es sagte. Seht ihr, es steht geschrieben, ist richtig. Das ist, was es ist. Nun, wir sehen, dass dieses Sieben-Siegel-Buch jetzt das Geheimnis der Erlösung ist. Es ist ein Buch der Erlösung von Gott. Nun, alle Geheimnisse sollen zu dieser Zeit beim Posaunen dieses Botschafters vollendet sein. Nun, hier ist der Engel auf der Erde. Und ein anderer Engel, mächtiger Botschafter, kam herab. Seht, dieser Engel war ein irdischer Engel, Botschafter. Aber hier kommt einer vom Himmel herab, ein Regenbogenbund. Seht, es könnte nur Christus sein. Ganz genau wie in Offenbarung, erstes Kapitel, der inmitten der sieben goldenen Leuchter stand mit einem Regenbogen, der wie Jaspis und Karneol aussah. Und hier kommt er zurück im 10. Kapitel nach der kommenden Zeit, in der alle Geheimnisse vollendet und die Siegel gebrochen werden sollen und verkündet, dass keine Frist mehr sein wird. Und er sagte, wenn der siebte Engel anfängt zu posaunen, dann soll auch das Geheimnis Gottes vollendet sein und Zeit für den Engel zu erscheinen. Wir sind nahe dran, irgendwo, genau, beachtet jetzt. Die sieben Siegel halten das Geheimnis des Buches. Bis wir sehen können, was diese sieben Siegel versiegelt haben, mutmaßen wir diese Dinge nur. Weil, wie ich heute Morgen in meiner kleinen Botschaft heute Morgen gesagt habe, dass Gott sich in Einfachheit verbirgt. Seht ihr, wir werden die Sache sicherlich verpassen, es sei denn, es ist absolut und wirklich durch den Heiligen Geist geoffenbart und ebenso bestätigt, seht ihr, wenn der Prophet aufsteht und euch sagt, dass dies genau das ist und Gott es nicht ebenso bestätigt, vergesst es. Seht ihr? Aber Gott muss es in jeder Aussage, in allem bestätigen, um es richtig zu machen. Seht ihr? Und so werden seine Kinder diese Dinge beobachten, seht und wachsam sein, beachtet. Sieben Siegel auf dem Buch haben diese sieben Siegel haben das Buch versiegelt. Seht ihr? Das Buch ist absolut versiegelt. Seht ihr es? Das Buch ist absolut ein versiegeltes Buch, bis die sieben Siegel geöffnet sind. Es ist mit sieben Siegeln versiegelt. Nun, das unterscheidet sich von den sieben Donnern. Seht ihr, das sind sieben Siegel auf dem Buch. Und das Buch wird nicht, die Siegel werden nicht geöffnet bis zur Botschaft des siebten Engels. Seht ihr? Und so, wir vermuten, aber die wahre Offenbarung Gottes wird in dieser posaunenden, bestätigten Wahrheit vollendet werden. Nun, das ist genau das, was das Wort sagt. Das Geheimnis soll zu dieser Zeit vollendet sein. Und dieses Sieben-Siegel-Buch, denkt daran, es war hier geschlossen in Offenbarung, dem 5. Kapitel, und in Offenbarung, dem 10. Kapitel, ist es geöffnet. Und jetzt werden wir sehen, was das Buch darüber sagt, wie es geöffnet wird. Und wird nicht offenbart, bis das Lamm das Buch nimmt und die Siegel bricht und das Buch öffnet. Seht, das Lamm muss das Buch nehmen. Es ist verborgen. Nun denkt daran, niemand im Himmel, niemand auf Erden, Papst, Bischof, Kardinal, Landespresbyter oder wer immer er ist, kann dieses Siegel brechen oder das Buch offenbaren. Nur das Lamm. Und wir haben versucht herauszufinden und gemutmaßt und stolperten und wunderten uns und das ist der Grund, warum wir alle in solch einer Verwirrung sind. Doch mit der göttlichen Verheißung, dass dieses Buch der Erlösung vollkommen durch das Lamm geöffnet wird und die Siegel davon durch das Lamm in den letzten Tagen, in denen wir jetzt leben, gelöst werden. Und es wird nicht bekannt sein, bis das Lamm das Buch nimmt und die Siegel öffnet. Denn denkt daran, das Buch wurde in den Händen dessen gehalten, der auf dem Thron saß. Und das Lamm kommt zu ihm, der auf dem Thron sitzt, und nimmt das Buch aus seiner rechten Hand. Nimmt das Buch. Oh, das ist tief. Wir werden versuchen, es mit Hilfe des Heiligen Geistes zu lösen, wenn wir können. Jetzt sind wir von ihm abhängig. Und wir werden später sehen, dass es in der Endzeit ist, wenn die Zeit ausgelaufen ist. Keine Konfession hat ein Recht auf Auslegung des Buches. Kein Mensch hat ein Recht, es auszulegen. Es ist das Lamm, der es interpretiert. Und das Lamm ist derjenige, das es kundtut. Und das Lamm macht das Wort durch Bestätigen bekannt und bringt es zum Leben. Seht genau, beachtet und wird nicht geoffenbart, bis dieses Buch wird nicht eher offenbart, bis die Gemeindezeitalter und die konfessionellen Zeitalter ausgelaufen sind. Und es wird keine Frist mehr sein. Seht ihr es? Es wird erst offenbart, nachdem Gemeindezeitalter und konfessionelle Zeitalter zu Ende gekommen sind. Das ist der Grund, warum die Sache heute Abend so bedenklich ist. Seht, sie nehmen eine kleine Lehre und laufen hier zu einer Seite und sagen, das ist es. Ein anderer nimmt eine andere Lehre, läuft auf diese Seite und sagt, das ist es. Und jeder Einzelne baut eine Konfession darauf auf, bis wir hunderte von Konfessionen haben. Aber dennoch, in all dem sieht man die Verwirrung, die Menschen fragen sich, was ist die Wahrheit, wenn das nicht genau der heutige Zustand ist? Aber dann verheißt er, dass, wenn diese Zeit abgelaufen ist, dann wird die Stimme des siebten Engels posaunen und dann wird das Buch offenbart werden. Seht, zu der Zeit. Nun, niemand sage, diese Menschen wurden damals nicht errettet. Doch sie konnten die Geheimnisse nicht verstehen. Wie kann Gott drei sein und doch einer, wie die Schrift sagen kann, tauft auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und dann kehrt macht und sagt, tauft auf den Namen Jesu. Seht, oh, so viele Dinge, wie kann Eva einen Apfel essen und den Ruin der ganzen Welt verursachen. Seht, wie können diese Dinge sein? Aber diese Geheimnisse wurden verheißen, in der Endzeit offenbart zu werden. Es sind kleine lose Enden, wie diese großen Kämpfer kamen auf die Szene wie Irenaeus. Und Martin, Sankt Martin und Polycarp und die verschiedenen und Luther und Wesley und all diese, seht, wie sie gekommen sind und einfach lange genug lebten, um irgendwie ein Licht zu bringen und es zu leuchten. Doch sie ließen viele Dinge im Dunkeln. Dann kam das Pfingstzeitalter wie das lutherische Zeitalter und sie bewegten sich auf dünnem Eis und trotzdem in Ordnung. Sagt nicht, dass sie nicht richtig waren. Sie waren es, aber es sind noch lose Enden übrig, die nicht erklärt werden können. Aber dann in warum? Die Siegel sind nicht gebrochen worden, um gründlich zu offenbaren, was diese Dinge sind, seht? Aber dann, im letzten Zeitalter müssen all diese Geheimnisse gelöst und ausgeteilt werden. Und die Siegel müssen durch das Lamm geöffnet und der Gemeinde geoffenbart werden. Und dann ist keine Frist mehr, seht? Wie wunderbar. Dann ist das Buch ein Buch der Erlösung. denn dann geht es weiter. Und wir werden später zeigen, wie die 144.000 hereingebracht werden und so weiter. In Ordnung, das sind Juden. Nun, Paulus, lasst uns ein wenig lesen. Ich habe einige dieser Schriftstellen und ich denke, wir sollten sie lesen. Lasst uns jetzt alle aufschlagen. Paulus in Epheser 1. Viele von denen, die ich sehe, schreiben. Sie haben ihre Bücher und schreiben die Schriftstellen auf, markieren sie in ihrer Bibel als Anmerkung. So, das ist gut. Ich möchte, dass ihr das tut und dann nach Hause geht und es studiert, seht? Und wenn ihr es selber erforscht, dann werdet ihr es besser verstehen, seht? Studiert es einfach und bittet Gott, euch zu helfen, es zu verstehen. Lasst uns jetzt eine Schriftstelle lesen, die ich hier aufgeschrieben habe. Epheser 1, 13 und 14. In ihm seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt, gläubig geworden seid, versiegelt mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Der ist die Anzahlung auf unser Erbe, auf die Erlösung seines Eigentums hin zum Preis seiner Herrlichkeit. Seht? Nun, während wir die Schriften geöffnet haben, lasst uns, seht, der Heilige Geist hier selbst ist ein Siegel. Der Heilige Geist ist ein Siegel. Und ein Siegel bedeutet was? Ein vollendetes Werk. Der Heilige Geist ist ein Siegel für den Einzelnen. Und für diesen Einzelnen, wenn er den Heiligen Geist empfängt, dann ist seine Zeit des Seufzens vorbei. Seht, denn es ist ein vollendetes Werk. So wie ich früher für die Eisenbahngesellschaft gearbeitet habe und wir beluden Güterwagen mit Dosen und verschiedenen Dingen aus der Konservenfabrik. Und aber dann, bevor dieser Waggon versiegelt werden konnte, kam der Inspektor vorbei, um zu sehen, ob dieser Waggon richtig beladen war. Wenn nicht, wenn es das erste Mal mit etwas zusammenprallte, würde es das Zeug verteilen und es ruinieren. Und die Eisenbahngesellschaft war dafür verantwortlich. Dieser Inspektor würde alles prüfen, um zu sehen, ob es richtig gelagert war. Wenn nicht, bemängelte er den Wagen. Dann mussten wir alles noch einmal machen, bis der Inspektor zufrieden war. Und wenn der Inspektor dann zufrieden ist, schließt er die Tür. Der Inspektor schließt die Tür. Und der Inspektor bringt ein Siegel darauf an, und dann kann niemand dieses Siegel brechen, bis es seinen Bestimmungsort erreicht. Das ist es, was der Heilige Geist getan hat. Seht ihr? Er geht und prüft. Das ist der Grund, warum ihr diese Dinge nicht haben könnt. Und ihr sagt, ich sprach in Zungen und ich jauchzte und ich tanzte im Geist. Das hat nichts damit zu tun, seht ihr? Der Heilige Geist inspiziert diese Person, bis er völlig zufrieden ist und weiß, dass sie es sind. Dann sind sie versiegelt für ihre ewige Bestimmung. Es gibt nichts, was dieses Siegel jemals brechen kann. Die Bibel, ihr schreibt eure Schriftstelle auf. Epheser 4,30 sagte, betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt seid auf den Tag eurer Erlösung hin. Merkt euch dieses Wort, Erlösung. Seht, bis zu dem Tag, an dem das Buch der Erlösung offenbart wurde und der Erlöser kommt, um seinen Besitz zu beanspruchen. Nichts kann es tun, seht ihr? Betrübt es nicht, bleibt. Tut Dinge, die Gott wohlgefällig sind, denn das Buch ist jetzt versiegelt und ihr seid versiegelt. Der Heilige Geist selbst ist das Siegel. Siegel bedeutet, nun, dies sind Worte, die ich aus dem Wörterbuch habe. Siegel bedeutet ein vollendetes Werk. Und wenn das siebte Siegel geöffnet ist, ist das Geheimnis Gottes vollendet, das in diesen geheimnisvollen Siegeln versiegelt ist. bis zu dem Tag, an dem dieses Siegel geöffnet wird, und dann ist offenbart, was auf der Innenseite davon ist. Wenn der Mann sich fragt, was in dem Güterwagen ist und sagt, es sollte das und das drin sein, es sollte es sein. Er mutmaßt, aber wenn das Siegel gebrochen ist und die Tür geöffnet ist, sehen wir dann hinein und erkennen ganz genau, was drin ist. Versteht ihr es? Und das wird nur in der Endzeit geschehen. Eine weitere Sache, die ein Siegel anzeigt, ist Eigentum. Seht, das Siegel hat ein Zeichen, zeigt Eigentum. Wenn ihr durch das Blut Jesu Christi erkauft und durch den Heiligen Geist versiegelt seid, dann gehört ihr nicht mehr zur Welt oder irgendetwas, das mit der Welt zu tun hat. Ihr seid das Eigentum Gottes. Eine weitere Sache ist, ein Siegel ist eine Sicherheit. Siegel bedeutet, dass ihr abgesichert seid. Nun, ihr, die ihr nicht an ewige Sicherheit glaubt, ich weiß es nicht. Seht? Aber nun, doch ein Siegel bedeutet Sicherheit für seinen Bestimmungsort. Wehe dem Burschen, der versuchen würde, dieses Siegel zu brechen. Und das Heilig-Geist-Siegel kann nicht gebrochen werden. Ihr alle habt mich sagen hören, dass die Leute sagten, der Teufel hat mich dazu gebracht, dies zu tun. Nein, nein, der Teufel hat es nicht getan. Ihr wart einfach nicht hineinversiegelt. Denn wenn ihr hineinversiegelt seid, ist er herausversiegelt. Jawohl, seht? Nun, ihr seid zu ihm hinausgegangen. Er konnte nicht in euch hineinkommen, denn die einzige Weise, in euch hineinzukommen, ist, durch denselben Prozess zu kommen, durch den ihr kam. Er müsste errettet, geheiligt und mit dem Heiligen Geist gefüllt sein, dann wäre er euer Bruder. Ihr seht also, er hat es nicht getan. Nein, nein. Ihr seid einfach an die Grenzlinie gegangen und zurückgekommen und habt nach den Dingen der Welt gelüstet. Ihr seid niemals den ganzen Weg hinüber nach Kanaan gegangen, seht ihr? Über den Jordan, euch selbst gestorben, seht? Beachtet jetzt, nun, dieses Buch ist versiegelt und ihr seid versiegelt mit dem Buch bis zum Tag der Erlösung. Wiederum in Römer 8, 22 und 23, lasst uns das betrachten und wir geben diesen Hintergrund, dann denke ich, werden wir es ein wenig besser verstehen, wenn jede Person es für sich selbst liest. Ich gebe euch hier ein paar Schriftstellen, damit wir auf sie schauen können und während die Stunde noch jung ist. Nun, Römer 8, 22, um zu beginnen. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Oh mei, oh mei, gibt das uns alten Leuten nicht ein gutes Gefühl? Es sollte uns allen ein gutes Gefühl geben, während wir auf diese Stunde warten. Wir verstehen, dass dies bei der ersten Auferstehung geschehen wird. Seht ihr, die Natur seufzt. Wir seufzen, alles seufzt, weil wir erkennen, dass da etwas nicht in Ordnung ist. Und die einzige Weise, wie ihr seufzen und darauf warten könnt, ist, weil neues Leben hier hereingekommen ist, das von einer neuen Welt spricht. Wie meine Frau hier vor nicht allzu langer Zeit, gingen wir hier rüber zum Supermarkt und ich sagte, wir fanden eine seltsame Sache. Eine Dame hatte ein Kleid an und es war so seltsam, seht, sie sind... Fast alle von ihnen tragen keine Kleider, seht? Und irgendwie sind sie vergesslich. Sie gehen ohne sie aus. Und dann sie sind mutwillig vergesslich. Und so, dann sagte Mida zu mir, sie sagte, Bill, warum ist das so? Sagte sie. Oh, sagte ich, es ist einfach der Geist der Nation. Und ich sagte, wenn du nach Deutschland gehst, haben sie einen bestimmten Geist. Geh nach Finnland, sie haben einen nationalen Geist. Wenn du nach Amerika kommst, haben wir einen nationalen Geist. Unser nationaler Geist ist Ausgelassenheit, Witze. Wisst ihr warum? Wir wurden auf der Lehre der Apostel gegründet. Wir gründeten uns auf die Führerschaft großer Männer wie Washington, Lincoln, aber wir haben uns von dieser Grundlage entfernt und wir wissen, dass es auf uns zukommt. Wir wissen, dass eine Atombombe unseren Namen hat. Wir wissen, dass Sklaverei vor uns liegt. Ihr braucht euch nichts vorzumachen. Es erinnert mich daran, wie einige dieser Komödianten hingehen und diese Witze erzählen und es so treiben und Frauen, die es auf diese Weise mit den Männern zusammentreiben. Es erinnert mich einfach an einen kleinen Jungen, der über einen Friedhof geht und pfeift und versucht, sich selbst glauben zu machen, dass er keine Angst hat. Sicher hat er Angst, seht, er täuscht niemanden. Deshalb pfeift er, seht, er versucht zu sagen, dass er sich nicht fürchtet. Aber er tut es. Und das ist es, was heute los ist. Aber oh, welch eine gesegnete Hoffnung für den Gläubigen, der die Hände erhebt, denn unsere Erlösung naht. Wenn er diese Dinge erscheinen sieht, ist es eine gewaltige Zeit für den Gläubigen. Nun, diese Dinge, das Seufzen in unseren Leibern, habt ihr jemals einen Baum betrachtet, wie er um sein Leben kämpft? Er möchte leben und beachtet ein Tier, wie im Tod, wie es kämpft. Ihr beachtet ein menschliches Wesen, alles, die Natur seufzt. Wir seufzen in uns selbst, seht? Wir wissen, dass da etwas verkehrt ist. Wir sehen aus diesen Versen, dass etwas verloren gegangen ist, sowohl für den Menschen als auch für die Erde. Die Schöpfung jeglicher Art hat etwas verloren, denn wir erkennen von diesem inspirierten Wort, dass sie aus irgendeinem Grund seufzt. Ihr seufzt nicht, es sei denn, es gibt einen Grund dafür. Wie ich von der Tinte sprach, es gibt einen Grund. Das ist die Weise, wie man für die Kranken betet. Bis ihr die Ursache finden könnt, ich kenne das Heilmittel, aber ich muss die Ursache finden. Deshalb sind die Visionen so notwendig und hervorstechend. Es offenbart das Geheimnis des Herzens, sagt der Person, wie ihr euren Fehler gemacht habt und was zu tun ist. Seht? Ganz gleich, wie viel Medizin ihr nehmt oder wie viel Öl ihr auf ihre Köpfe gießt oder wie laut irgendjemand über euch schreien würde, wenn da etwas verkehrt ist, wird er genau da bleiben. Ich sagte, er, das ist Satan. Seht, soweit wir auch heute in der Medizin fortgeschritten sind, wir wissen immer noch nichts über diese Dinge. Ihr sagt, er hat Krebs. Nun, das ist nichts. Das benennt nur, was es ist. Dieser Name ist der medizinische Name, Krebs. Das hat nichts damit zu tun, was es ist. Das ist der Name, den wir nennen. Wir nennen es nur beim Namen Krebs. Aber in Wirklichkeit, wenn man es aufschlüsselt, ist es ein Teufel. Nun, wir sagen Sünde. Wir nennen es einfach Sünde. Zerlegt es. Was ist Sünde? Viele Leute sagen, trinken, Ehebruch begehen. Nein, nein. Das sind die Eigenschaften der Sünde. Seht, das ist es, was Sünde verursacht. Seht, aber die wirkliche Sünde ist Unglaube. Da wird es benannt und ausgerufen. Wenn ihr ein Gläubiger seid, tut ihr diese Dinge nicht. Aber ganz gleich, wie heilig ihr euch selbst zu machen versucht und wie religiös ihr versucht zu sein, wenn ihr diese Dinge tut, seid ihr ein Ungläubiger. Das ist schriftgemäß. Nun, etwas ist verloren gegangen und es seufzt. Es versucht wieder zu seinem ursprünglichen Zustand zurückzukehren.
Könntet ihr euch vorstellen, dass jemand von der Erde fällt, irgendwo eine tiefe Grube und kämpft, klettert, zieht,
Sie müssen auf irgendeine Weise aus dieser Grube herauskommen. Sie sind nicht in ihrem ursprünglichen Zustand. Und sie schreien verzweifelt, sie krallen sich an die Wände, machen Lärm oder tun es auf irgendeine Weise. Sie seufzen, weil sie zu ihrem ursprünglichen Zustand zurückkommen wollen. So ist es mit einer Person, die von Krankheit, Schmerzen und Leiden heimgesucht wird. Einst waren sie nicht so, aber sie stöhnen. Warum? Sie sind nicht in Ordnung. Da ist etwas verkehrt. Und sie seufzen und versuchen, dahin zurückzukehren, wo sie waren, als sie gesund waren. Und wenn die Natur und die Menschen, wie die Bibel sagt, seufzen, zeigt es, dass da etwas ist, dass sie nicht in ihrem Zustand sind, in dem sie sein sollten. Sie sind von irgendwoher gefallen. Nun, wir brauchen niemanden, der das für uns auslegt. Seht ihr? Denn natürlich wissen wir, dass es ewiges Leben war, von dem sie gefallen waren. Und durch den Fall von Adam und Eva verloren sie ihren Anspruch auf ewiges Leben, die im Garten Eden vom ewigen Leben in den Tod fielen und die ganze Natur unter sich in den Tod brachten. Vor Adam starb kein Baum. Kein Tier würde vor Adam sterben. Und es gibt nur eine Sache, die nicht sterben kann. Und das ist Gott, denn er ist ewig. Und die einzige Weise, wie wir jemals vor dem Sterben bewahrt werden können, wir müssen ewiges Leben in uns haben, um Söhne und Töchter Gottes zu sein. Aber als wir starben, wie ich es heute Morgen in der Botschaft sagte, um zu sündigen, haben wir unsere Geburtsrechte verkauft und diese Kluft überquert. Jetzt sind wir außerhalb der Reichweite Gottes, auf dieser anderen Seite des Abgrunds. Nun, natürlich, als Adam in den Tod fiel, brachte er den Tod über die ganze Schöpfung. Nun, ihm wurde freie Willensentscheidung gegeben. Es wurde ihm genau wie uns gegeben, um eine Wahl zu treffen. Nun, Adam und Eva, am Anfang stand ein Baum von richtig und verkehrt vor ihnen. Und derselbe Baum steht vor jedem und jedem Einzelnen von uns. Seht, Gott tut es nicht für Adam oder für Eva. Ihr sagt nun ja, es ist ihre Schuld. Nein, jetzt nicht mehr. Es ist eure Schuld. Ihr könnt es jetzt nicht auf Adam legen. Ihr müsst es auf euch selbst legen, denn richtig und verkehrt liegen vor euch. Wir sind auf derselben Grundlage wie Adam und Eva. Aber seht ihr, wenn wir erlöst sind, wollen wir nicht mehr unsere eigene Wahl, sondern wir wollen seine Wahl. Seht? Nun, Adam und Eva wollten ihre eigene Wahl. Sie wollten herausfinden, was es bedeutete, Weisheit zu haben. Also versuchten sie herauszufinden und es brachte Tod. Nun, wenn ein Mensch erlöst worden ist, kümmert er sich nicht mehr um Gelehrsamkeit. Er kümmert sich nicht mehr um die Dinge der Welt, die Weisheit der Welt. Er möchte überhaupt keine Wahl haben. Christus ist seine Wahl, das ist alles. Er ist erlöst. Er will sich nicht einfach mehr selbst führen. Er möchte nicht, dass ihm jemand überredet, wohin er gehen und was er tun soll. Er wartet einfach und findet die Wahl seines Schöpfers heraus. Seht? Dann geht er im Namen seines Schöpfers, wenn der Schöpfer ihm sagt, zu gehen. Seht? Aber der Mensch, der Weisheit sucht, möchte herausfinden, nun, diese Gemeinde ist ziemlich gut, aber sie zahlen mir drüben mehr, also gehe ich dorthin. Seht, Weisheit. Nun, als Adam sündigte, indem er auf die Überlegung seiner Frau hörte, anstatt sich an Gottes Wort zu halten, war es das, was Adam sündigen ließ. Seine Frau argumentierte mit Satan und legte dann Adam das Resultat vor. Und Adam ließ das Wort los und verkaufte sich. Er verlor auch sein Erbteil, als er seine Gemeinschaft und sein Recht auf das Leben verlor. Denk daran, an dem Tag, an dem du davon isst, an dem Tag stirbst du. Und als er sein Leben verlor, verlor er auch sein Erbe im Leben. Denn er hatte die vollständige höchste Kontrolle über die Erde. Er war ein Gott der Erde. Gott ist der Gott des Universums, überall. Aber sein Sohn hatte diese Erde unter seiner eigenen Kontrolle. Er konnte sprechen, er konnte benennen, er konnte sagen, er konnte die Natur anhalten. Er konnte alles tun, was er wollte. Seht, aber als er das tat, verlor er sein Erbe. Nun, Adam konnte sagen, lass diesen Berg hier dorthin versetzt werden und es würde geschehen. Adam konnte sagen, lass diesen Baum hier ausgerissen und hier drüben gepflanzt werden. Es würde geschehen. Seht ihr? Denn er hatte die vollständige, allerhöchste Kontrolle als kleiner Gott unter Gott, unserem Vater. Denn er war ein Sohn Gottes. Nun, könnten wir hier nicht einen Moment anhalten und eine richtige Predigt bekommen? Seht, oh, dann, wenn das Blut es wieder gereinigt hat, was ist es dann jetzt? Seht, schaut, was dieser Sohn Gottes, der zweite Adam, tat, seht ihr, und sagte, die Werke, die ich tue, sollt auch ihr tun. Seht, Adam verlor sein Erbe, die Erde. Nun, es ging von seiner Hand zu dem über, an den er sich verkaufte, Satan. Er verkaufte seinen Glauben an Gott, an Satans Überlegungen. Deshalb sein ewiges Leben, sein Recht auf den Baum des Lebens, sein Recht auf die Erde, das ihm gehörte. Verwirkte er alles in die Hände Satans. Er gab es aus seiner Hand an Satan weiter. Deshalb ist es nun umgekehrt und verunreinigt geworden. Und der Same Adams hat das Erbe zerstört, das Adam hätte haben sollen. Das ist die Erde. Das stimmt. Seht, der Same Adams. Ich hielt letztens unten in Tucson an, wo ich wohne, und ich sprach mit jemandem oben auf dem Gipfel des Berges und schaute hinunter. Ich sagte, was denkst du? Vor 300 Jahren kam der alte Papago-Indianer dort auf seinen Travois durch. Mit seiner Indianerin und den Kindern, die hinten saßen, ritt dort irgendwo hin und lebte friedlich. Es gab keinen Ehebruch, kein Whisky, kein Glücksspiel, überhaupt nichts unter ihnen. Sie lebten sauber und der Coyote kam jeden Abend den trockenen Bachlauf hier durch Tucson herunter und heulte. Und die Mesquite und Kakteen blühten rings an den Ufern. Und Jehova schaute darauf und muss gelächelt haben. Aber der weiße Mann kam dahin. Und was hat er getan? Er hat den Kaktus ausgegraben. Er hat das Land mit Bierdosen und Whiskyflaschen verschmutzt. Er hat die Moral der Nation ruiniert. Die einzige Weise, wie er den Indianer schlagen konnte, war seine Nahrung, den Büffel zu töten. Als ich neulich in Tombstone im Museum las, sah ich die Bilder von Geronimo. Und viele von euch mögen denken, dass Geronimo ein Abtrünniger war. Für mich war er ein echter Amerikaner. Er kämpfte nur für das, was richtig war, was Gott ihm gegeben hatte, ein Land und eine Nation und einen Platz zum Leben. Ich mache ihm keinen Vorwurf. Und als diese weißen Soldaten dort hineinkamen und gewaltsam das Land übernahmen und sie wie einen Haufen Fliegen tötete, und da war das Originalbild von Geronimos medizinischem Hauptquartier oder seinem Krankenhaus. Es waren zwei oder drei Decken über ein Stück Mesquite. Und diese verwundeten, wirklich echten Amerikaner, Indianer, kämpften für ihre von Gott gegebenen Rechte. Und dort, Geronimo mit einem Baby auf den Hüften, stand dort und schaute auf seine eigenen Krieger, blutend, sterbens, ohne Penicillin und nichts, keine Möglichkeit, ihnen zu helfen. Echte, gottgegebene Amerikaner. Ihn dann einen Abtrünnigen nennen? Ich nenne ihn einen Gentleman. Cochise hätte sich niemals ergeben. Er war ein alter Mann. Aber die amerikanische Armee, Die waren alle bekleidet und sie gingen dort hinaus und töteten die Büffel. Sie veranstalteten Exkursionen und Sharp erfand das Büffelgewehr und sie gingen da hinaus und sagten, oh, ich hatte heute einen guten Tag, schossen von der Seite eines Güterwagens oder eines Personenwagens. Sag, ich habe heute 40 getötet. 40 Büffel, die den ganzen Stamm der Indianer 2 Jahre oder länger erhalten hätten. Was machten sie mit ihnen? Ließen sie in der Wüste liegen. Ihr verrottendes Aas blähte und verpestete das Land. Die Kojoten fraßen es auf. Wenn die Indianer den Büffel töteten, gab es eine religiöse Zeremonie. Er nahm seine Hufe, bewahrte sie, um Pfannen zu machen. Sein Fleisch aßen sie bis hin zum Fleisch der Eingeweide. Die nahmen sein ganzes Fleisch und hängten es auf und trockneten es. Seine Haut wurde getrocknet und sie machten Kleider und Zelte. Da war nichts. Aber wenn der weiße Mann hereinkommt, ist der Abtrünnige der weiße Mann. Er ist der Schuft. Und er kam und tötete diese Büffel und hungerte diese Indianer aus. Jeder echte Mann würde für seine gottgegebenen Rechte kämpfen. Es ist ein Schandfleck auf der amerikanischen Flagge, was sie den amerikanischen Indianern angetan haben. Schließlich gehörte es ihm. Was würdet ihr denken, wenn Japan oder irgendein Russland hereinkommen würde und sagen würde, raus hier, kommt wieder hier raus und macht es mit uns und unseren Kindern so, wie wir es mit diesen Indianern gemacht haben. Aber denkt daran, wir haben gesät und jetzt werden wir ernten. Das ist das Gesetz Gottes, wisst ihr? Es gibt eine Pflanzzeit und dann eine Erntezeit. Ich denke, dass es zu schade ist. Ja, mein Herr. Was ist nun passiert? Der verunreinigte Same Adams hat das Land verunreinigt und völlig zerstört. Wisst ihr, dass die Bibel das sagt? Und weil er dies getan hat, der verunreinigte Same Adams, wird Gott sie zerstören. Wollt ihr das lesen? Mal sehen. Ich habe es hier aufgeschrieben. Schlag Offenbarung auf. Das 11. Kapitel. Und wir werden es herausfinden. Geht hinüber zur Offenbarung, dem 11. Kapitel. Und wir werden sehen, was Gott über die gesagt hat, die die Erde zerstören. Das 11. Kapitel. Und lasst uns den 18. Vers nehmen. Ich glaube, es ist 11:18. Hier haben wir es. Und die Nationen sind zornig gewesen und dein Zorn ist gekommen. Beachtet jetzt Gottes Zorn und die Zeit der Toten gerichtet zu werden. Und die Zeit, den Lohn zu geben deinen Knechten, den Propheten und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten. Klein und groß und sollten verderben, die zu verderben, welche die Erde verderben. Was werden sie tun? Ernten, was sie gesät haben. Sicher, wenn man die Sünde auf den Straßen laufen sieht, wie viele an diesem Sonntagabend, wie viele Ehebrüche werden heute Abend in dieser Stadt begangen? Wie viele Frauen werden ihr Eheversprechen brechen? In diesem kleinen Loch hier im Boden, genannt Jeffersonville, wie viele Abtreibungsfälle, denkt ihr, werden in Chicago in 30 Tagen verzeichnet? Zwischen 25.000 und 30.000 pro Monat, abgesehen von denen, die nicht angegeben wurden. Wie viel Whisky wird in der Stadt Chicago getrunken? Und was glaubt ihr, was an einem Abend in Los Angeles passiert? Wie oft ist der Name des Herrn heute in der Stadt Jeffersonville missbraucht worden? Ist es jetzt besser oder war es besser, als George Rogers Clark auf dem Floß herunterkam? Seht ihr, wir haben die Erde absolut mit unserem Schmutz verunreinigt. Und Gott wird jene zerstören, die die Welt zerstören. Gott sagte es so. Ich dachte immer, da wäre etwas zu tief in mir, wie in die Berge zu gehen und anzusehen, wie Gott es gemacht hat. Ich hasse Florida, wo sie die künstlichen Palmen haben und Oh mei, ich würde lieber die Krokodile sehen, die mit ihrem Schwanz hinten in der Wildnis zucken, als all dieses aufgesetzte Zeug zu sehen, das sie in Hollywood machen und all diesen Glanz und Haufen von Betrunkenen. Und oh mei, ich denke einfach, eines Tages,
jawohl.
Aber denkt daran, die Bibel hat uns in Matthäus, dem 5. Kapitel, gesagt, dass die Sanftmütigen werden das Land erben. Das stimmt, die Sanftmütigen und Demütigen werden das Land erben. Jesus sagte, glückselig sind die Sanftmütigen, die Einfachen, die nicht versuchen, irgendetwas Großes zu sein. Sie werden das Land erben. Jesus sagte es so. Ja, jetzt haben sie es verunreinigt und Gott wird sie zerstören. Aber die Sanftmütigen werden das Land erben, nachdem es gereinigt worden ist. Nun, oh mein, jetzt ist die verwirkte Eigentumsurkunde in den Händen des ursprünglichen Eigentümers, des allmächtigen Gottes, die Eigentumsurkunde für die Erde und für ewiges Leben. Als Adam es verwirkte, dann konnten es Satans schmutzige Hände nicht nehmen. Und so ging es zurück zu seinem ursprünglichen Besitzer, zu Gott selbst. Wir werden es in einer Minute finden. Dort sitzt er auf dem Thron mit der Eigentumsurkunde in seiner Hand. Oh, das lässt mich religiös fühlen. Die Eigentumsurkunde für ewiges Leben. Das Abstrakt der Eigentumsurkunde für ewiges Leben. Als Adam es für Weisheit anstelle von Glauben verwirkte, ging es zurück in die Hände des Eigentümers, des allmächtigen Gottes. Was für eine großartige Sache. In Ordnung, wartet. Was tut es? Wartet in den Händen Gottes auf Erlösungsansprüche. Er machte einen Weg der Erlösung. Er schuf einen Weg zurück. Und eines Tages wird es der Erlöser zurücknehmen. Seht ihr, wo wir jetzt hingelangen? Wir werden diesen Burschen auf dem Thron beobachten. In Ordnung. Wartet auf Erlösungsansprüche, seine Erlösung. Was ist dieses Buch der Erlösung? Diese Eigentumsurkunde, abstrakt der Eigentumsurkunde. Ihr sagt abstrakt. Was bedeutet ein abstrakt? Es bedeutet, dass es den ganzen Weg zurück zu seinem Anfang durchforschte. Wie dieser kleine Tropfen Tinte heute Morgen, als er auf diese Bleiche traf, ging er den ganzen Weg zurück. Und wenn die Sünde bekannt und in das Blut Jesu Christi gefallen ist, oh mei, gibt es einen Abstrakt, geradewegs wieder zurück zum Schöpfer. Ihr seid ein Sohn Gottes geworden. Die Eigentumsurkunde wird in den Händen des Allmächtigen gehalten. Oh mei! Seine Erlösung bedeutet allen rechtmäßigen Besitz für alles, was durch Adam und Eva verloren ging. Oh mei! Was sollte das bei einem wiedergeborenen Christen bewirken? Sein legaler Besitz an diesem Abstrakt der Urkunde, Eigentumsurkunde des ewigen Lebens. Bedeutet, dass ihr alles besitzt, was Adam und Eva verloren haben. Puh. Was ist damit, Bruder? Der Besitz dieser Urkunde. Adam konnte die Anforderungen der Erlösung nicht erfüllen. Nachdem er festgestellt hatte, dass er es verloren hatte, er gesündigt hatte und er sich von Gott getrennt hatte, auf dieser Seite des Abgrundes war, so konnte er es nicht erlösen. Er konnte es einfach nicht tun, denn er brauchte Selbsterlösung. Und so konnte er es nicht tun. Aber das Gesetz forderte einen Verwandtschaftserlöser. Das Gesetz forderte einen Verwandtschaftserlöser. Ihr wollt das aufschreiben, Verwandtschaftserlöser. Findet es in Levitikus 25. Wir werden keine Zeit haben, dies gründlich zu durchforschen. Denn wisst ihr, jeder Text würde einen Abend ergeben, seht ihr? Aber Gottes Gesetz erhielt einen Stellvertreter. Nun, was wäre, wenn Gott nicht angeboten hätte, einen Stellvertreter zu nehmen? Aber Liebe zwang ihn, es zu tun. Der Mensch hatte keinen Weg zurück und es gab keinen Weg für ihn zurückzukehren. Er war verloren, aber die Gnade Gottes begegnete diesem Verwandtschaftserlöser in der Person Jesu Christi. Das Gesetz verlangte es. Gnade erfüllte seine Anforderungen. Oh, erstaunliche Gnade, wie lieblich der Klang. Gottes Gesetz forderte einen unschuldigen Stellvertreter. Und wer war unschuldig? Jeder Mensch war sexuell geboren. Durch Sex. Jeder Einzelne. Und der Einzige, der es nicht war, hatte die Rechte auf ewiges Leben verwirkt und König auf Erden zu sein. Oh, wenn ich an diese Schriftstelle denke. Denn du hast uns für Gott erkauft und wir mögen herrschen und Könige und Priester auf Erden sein. Oh mein! Was? Der Verwandtschaftserlöser. Oh, was für eine Geschichte hätten wir hier. Beachtet, das Gesetz forderte einen Verwandtschaftserlöser, um eine verlorene Substanz zu erlösen. Gnade erfüllte diese Anforderungen in der Person Jesu Christi. Ein Verwandter muss von der menschlichen Rasse geboren sein. Nun, wie könnten wir das sein, wenn jeder Mensch, der geboren wird, und jeder, der nicht sehen könnte, dass es damals ein Geschlechtsakt war, nun, er ist völlig blind, seht? Denn jeder Mensch, der geboren wurde, wurde von einer Frau geboren. Und Gott forderte einen Verwandtschaftserlöser. Und er muss ein Mensch sein. Oh mein, was werdet ihr jetzt tun? Das Gesetz forderte einen Verwandtschaftserlöser. Nun, er konnte keinen Engel nehmen. Er musste einen Menschen haben. Denn wir sind nicht mit dem Engel verwandt. Wir sind miteinander verwandt. Der Engel fiel nie. Er ist eine andere Art von Wesen, hat einen anderen Leib. Er hat nie gesündigt oder so. Er ist anders. Aber das Gesetz forderte einen Verwandtschaftserlöser. Und jeder Mensch auf Erden wurde durch Sex geboren. Nun seht ihr nicht? Von da kam es. Dort begann die Sünde. So seht ihr, wo es jetzt ist. Da kommt er, euer Same der Schlange. Seht, nun beachtet, es benötigte einen Verwandtschaftserlöser. Und der Erlöser, Verwandtschaftserlöser, muss aus der menschlichen Rasse geboren sein. Hier, das lässt uns im Ungewissen. Aber jetzt lasst mich euch die Posaune ertönen lassen. Die jungfräuliche Geburt brachte das Produkt hervor. Amen. Die jungfräuliche Geburt brachte unseren Verwandtschaftserlöser hervor. Kein anderer als der allmächtige Gott wurde Immanuel, einer von uns. Immanuel, dem Verwandtschaftserlöser, wurde begegnet. Ihr seht, wie Gott eine Forderung stellt und es gibt nichts, was wir tun können. Aber dann greift Gnade ein und überschattet dieses Gesetz und bringt das Resultat hervor. Amen. Oh, wenn ihr da drüben nach Hause kommt, wenn ich meine kleine Hütte da unten bekomme, über die Bruder Neville singt, wenn ihr alle eines Morgens da unten etwas singen hört, erstaunliche Gnade, wie lieblich der Klang, der einen Elenden wie mich errettete. Sagt ihr, preis Gott, der alte Bruder Branham hat es geschafft, da ist er, seht, ja. Oh, es ist Gnade, die mein Herz Furcht lehrte. Es war Gnade, die meine Furcht erleichterte. Wie kostbar erschien diese Gnade in der Stunde, in der ich zuerst glaubte. Wartet nur, bis wir dazu kommen, in nur einem Moment. Oh mein, nun schaut, das Buch Ruth gibt ein wunderschönes Bild davon, wie Boas und Naomi hatte das Anwesen verloren. Ihr wisst es, ihr habt mich darüber predigen hören, nicht wahr? Hebt eure Hände, wenn ihr es mich predigen gehört habt. Ihr versteht es also, seht, Boas musste ein Erlöser sein und er war der Einzige, der es konnte. Er musste ein Verwandter sein, ein naher Verwandter. Und indem er Naomi erlöste, bekam er Ruth. Das war Jesus, Boas als Typ auf Christus. Und als er Israel erlöste, bekam er die Heidenbraut. So seht ihr, so sehr schön. Wenn ihr es gerne hättet, ich bin sicher, dass wir es hier irgendwo auf Tonband haben. Beachtet jetzt nun, er muss ein Verwandter sein. Ihr seht also, ein Engel könnte es nicht tun, ein Mensch könnte es nicht tun. Es muss ein Mensch sein, aber er kann nicht von einer Frau geboren werden, ein Geschlechtsakt. So die jungfräuliche Geburt, der Heilige Geist überschattete Maria. Deshalb war Jesus kein Jude, Jesus war kein Heide, Jesus war Gott. Das stimmt genau. Sein Blut kam nicht von irgendeinem Geschlechtsakt. Er war das heilige, geschaffene Blut Gottes. Und wir sind nicht durch jüdisches Blut gerettet, noch sind wir durch heidnisches Blut gerettet. Wir sind durch das Blut Gottes gerettet. Das ist gemäß der Bibel. Es sagt es so. Wir sind gerettet durch... Ihr seht also, Jesus war Gott. Er war keine dritte Person, vierte Person, zweite Person. Er war die Person. Er war Gott, seht. Er war Gott, Immanuel. Gott kam von seiner Herrlichkeit herab, offenbarte sich. Ich liebe diese Geschichte von Booth Clibborn, diese gewaltige, schöne Hymne. Herab aus seiner Herrlichkeit, eine immer lebendige Geschichte. Kam mein Gott und Erretter, und Jesus war sein Name. Geboren in einer Krippe, für die Seinen ein Fremder. Ein Mann der Sorgen, Tränen und Qualen. Oh, welch eine Herablassung, die uns Erlösung brachte. Wenn mitten in der Nacht nicht eine schwache Hoffnung in Sicht war. Gott, kostbar, liebevoll, legte seine Pracht beiseite. Erniedrigte sich, um meine Seele zu umwerben und zu erretten. Oh, wie ich ihn liebe, wie ich ihn anbete. Mein Leben, mein Sonnenschein, mein Alles in allem. Der große Erlöser wurde mein Erretter. Der große Schöpfer wurde mein Erretter. Und die ganze Fülle Gottes wohnt in ihm. Das ist derjenige, der die Forderung erfüllte. Gnade brachte die Person Jesu Christi hervor. Und wir sehen dieses Buch jetzt. Gott breitete sein Zelt aus, kam von Gott, um Mensch zu werden. Er veränderte seinen Stamm vom Allmächtigen, um ein Mensch zu sein, um die Form eines Menschen anzunehmen, damit er sterben konnte, um den Menschen zu erlösen. Wartet, bis wir ihn sehen. Wenn da niemand würdig ist, seht, in Ordnung. In der Bibel, im Buch Ruth, während ihr es lest, werdet ihr herausfinden, dass solch eine Person der Goel, G-O-E-L, genannt wurde. Er wurde der Goel genannt, oder es war eine Person, die die Forderungen erfüllen konnte. Und der Goel muss in der Lage sein, es zu tun, muss bereit sein, es zu tun, und muss ein Verwandter sein, ein naher Verwandter, um es zu tun. Und Gott, der Schöpfer des Geistes, wurde ein Verwandter von uns, als er Mensch wurde, damit er unsere Sünden auf sich nehmen und den Preis bezahlen und uns wieder zurück zu Gott erlösen konnte. Da ist er. Da ist der Erlöser. Christus hat uns jetzt erlöst. Wir sind jetzt erlöst, aber er hat seinen Besitz noch nicht beansprucht. Nun, ihr mögt damit anderer Meinung sein, aber wartet mal einen Moment, seht. Wir werden sehen, seht, er hat es nicht beansprucht. Seht, wenn er das Buch der Erlösung nahm, alles, was Adam hatte und alles, was er verlor, erlöst Christus zurück. Und er hat uns bereits erlöst, aber er hat das Eigentum noch nicht ergriffen. Er kann es nicht bis zur festen setzten Zeit. Und dann wird die Auferstehung kommen und dann wird die Erde wiederum erneuert werden. Und dann wird er Besitz ergreifen. Sein Eigentum, das er bekam, als er uns erlöste, aber wird es zur festgesetzten Zeit tun. Oh mein! Das ist in diesem Sieben-Siegel-Buch beschrieben, über das wir jetzt sprechen. In Ordnung, das Buch der Erlösung, es ist alles hierin beschrieben. Alles, was Christus am Ende tun wird, wird uns diese Woche in den Sieben Siegeln geoffenbart werden. Wenn Gott uns lässt, Seht ihr? In Ordnung. Es wird geoffenbart werden. Und geoffenbart, während die Siegel brechen und für uns freigegeben werden. Dann können wir sehen, was dieser große Plan der Erlösung ist. Und wann und wie es geschehen wird, es ist alles hier in diesem geheimnisvollen Buch verborgen. Es ist mit 7 Siegeln versiegelt. Und das Lamm ist also der Einzige, der sie brechen kann. Nun, Entschuldigung, wir erkennen. Nun, wenn ihr in die Schrift schauen möchtet, könnt ihr zu Jeremia gehen und es dort herausfinden. Als er in die Gefangenschaft des Landes ging, wisst ihr, er kaufte seinen Onkel. Der Sohn seines Onkels hatte etwas Eigentum und er ging dadurch versiegelte. Und wenn wir es alles nehmen würden, wir haben das auch in den 7 Gemeindezeitaltern, diese Siegel und so weiter, darin. Seht ihr, ein Siegel im Alten Testament war wie eine Rolle, etwa so. Und hier war ein Geheimnis und dieses Geheimnis war verborgen. In Ordnung. Es wurde ringsrum versiegelt, hier angebracht, der Anspruch auf so und so. Dann wickelte sich das nächste Geheimnis darum, was dieses Erbteil war, und ragte hier an dieser Stelle hervor, der Anspruch auf so und so. Und es ging weiter runter, bis es eine Schriftrolle ergab. Denn die Menschen hatten damals nicht solche Bücher. Es war in einer Rolle. Wie viele wissen das? Eine Schriftrolle genannt. Nun, eine versiegelte Schriftrolle. Ihr könntet hier eine losbrechen, was das Geheimnis davon war, und sie losreißen. Und ihr könntet sehen, was dieser Anspruch war. Und dann bricht das andere los, und ihr könnt sehen, was jener Anspruch war. Und die ganze Sache hier ist 7 Siegel, hat die Geheimnisse Gottes von Grundlegung der Welt an alles darin versiegelt und durch 7 verschiedene Siegel geoffenbart. Und so, Gott will, lasst uns diese Siegel wegziehen und durch das Buch schauen und herausfinden, worum es dabei geht. Seht, oh, ich hoffe, wir haben eine wunderbare Zeit. Dort ist das Geheimnis der Erlösung versiegelt, bis dieses Buch konnte nicht geöffnet werden bis zur Botschaft des letzten Engels. Die Schriftrolle ist da. Wir wussten, dass sie da war. Wir wissen, dass es Erlösung war. Wir glaubten, dass es Erlösung war. Jeremia sagte, die Schriftrolle muss aufbewahrt werden. Während ihr es dort lest, wird er sagen, sie muss in einem irdenen Gefäß aufbewahrt werden. Seht, oh, welch eine wunderbare Sache dort, über die ich eine Weile sprechen könnte. Diese Schriftrolle wurde in einem irdenen Gefäß aufbewahrt. Einem Gefäß, das einst Fleisch wurde. Glory, starb, wieder auferstand. In einem irdenen Gefäß aufbewahrt. Bis zur Zeit des Kaufs. Oh mein, wunderschön, in Ordnung. Nun, diese Botschaften werden alle aufbewahrt, dieses irdene Gefäß, bis zu der von Gott bestimmten Zeit. Beim letzten Botschafter auf der Erde und alles, was diese Menschen beurteilen und sagten, ich weiß, dass es da ist, ich glaube, es ist da. Und sie kämpfen dafür und brachten es hervor und brachten die Dinge hervor. Durch Glauben glaubten sie es. Doch jetzt wird es uns in Offenbarung und aus der Hand Gottes durch die Bestätigung gebracht werden. Gott hat es so gesagt. Er hat es verheißen. Nun, lasst uns jetzt sehen. Wo waren wir? Lasst uns jetzt zu Vers 2 gehen. Das ist eine lange Zeit für Vers 1. Aber lasst uns Vers 2 nehmen. Nun, wir werden wahrscheinlich nicht so lange mit dem Nächsten verweilen. Und ich sah einen starken Engel, der mit lauter Stimme ausrief, wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu lösen? Nun, denkt daran, lasst uns den ersten Vers noch einmal lesen, damit wir es zusammenbekommen. Und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, Gott, wer ist das? Der absolut ursprüngliche Halter des Buches des Lebens. Er hält es. Gott tut es. Als Adam es verwirkte, ging es zurück zu seinem ursprünglichen Besitzer. Es gehört ihm. Und Johannes in der Vision schaute hinüber und sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, innen und auf der Rückseite beschrieben, mit 7 Siegeln versiegelt. Seht, innen, wenn wir diese Siegel brechen, werdet ihr sehen, es geht genau zurück in die Schrift, den ganzen Weg zurück, für jedes einzelne dieser Siegel, die ganze Sache zusammen, das ganze Geheimnis liegt genau hier in diesen Siegeln. Seht ihr? Jedes Geheimnis der Bibel liegt in diesen Siegeln und die Siegel können nicht gebrochen werden bis zu dieser Zeit. Ich beweise es hier in nur einer Minute. Beachtet, nun das Buch, denkt daran, ist versiegelt. Hier ist eins, hier ist es, dieses Siegel. Dann ist ein weiteres eingewickelt, ein Siegel, ein weiteres ist eingewickelt, ein Siegel. Es ist ein Buch der Erlösung. Das Ganze zusammen ergibt das Buch. Und es ist mit 7 Siegeln versiegelt. Und dann ist es auf der Rückseite, weil es aufgewickelt ist. Das Geheimnis des Siegels ist auf der Innenseite. Und es sagt nur, der weiße Pferdereiter oder der schwarze Pferdereiter und was auch immer auf der Außenseite. Doch das Geheimnis des ganzen Buches ist in diesen Siegeln. Vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung. Der vollständige Plan der Erlösung ist in diesen 7 Siegeln geoffenbart. Oh, es ist eine wichtige Zeit. Gott helfe uns, es zu erfassen. Seht? Nun, und ein starker Engel. Nun, Vers 2. Der starke Engel mit lauter Stimme, der verkündet, wer ist würdig? Würdig wofür? Wer ist würdig, das Buch zu öffnen? Jetzt finden wir es heraus. Wo ist das Buch jetzt? Bei seinem ursprünglichen Besitzer. Denn es wurde von einem Sohn verwirkt, dem ersten Sohn Gottes in einer menschlichen Rasse. Und als er seine Rechte aufgab, auf Satan zu hören, gab er auf. Was tat er? Er nahm Satans Weisheit anstelle von Gottes Wort an. Nun könnten wir hier nicht eine Weile anhalten. Söhne Gottes werden die Vorstellung eines Predigerseminars darüber nehmen, anstelle des Wortes Gottes. Seht ihr, dasselbe tat Adam. Er verwirkte seine Rechte. Und als es geschah, ging es geradewegs zurück. Könnt ihr nicht sehen, wo diese Zeitalter gewesen sind? Seht, ging geradewegs zurück zum ursprünglichen Halter. Und Johannes stand im Geist hier oben im Himmel. Er wurde gerade jetzt aus den Gemeindezeitaltern emporgehoben. Seht, sah die Gemeindezeitalter. Dann wurde er im 4. Kapitel hinaufgenommen. Er sagte, komm hier herauf und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Und er sah einen auf dem Thron sitzen mit diesem Buch in seiner Hand, in seiner rechten Hand. Denkt jetzt darüber nach. Und dann war in diesem Buch eine Eigentumsurkunde zur Erlösung und sie war mit 7 Siegeln versiegelt. Und dann kam ein Engel hervor, ein starker Engel, der mit lauter Stimme verkündete, wer war würdig, das Buch zu öffnen, das Buch zu nehmen? Wer war in der Lage, die Siegel zu öffnen? Wer war fähig, dieses Buch zu öffnen? Seht, der Engel fragte es, Johannes sah es. Und er sagte, nun, wer ist würdig? Lasst ihn. Oh mein, vielleicht fühle ich mich nur so, auf diese Weise. Aber lasst ihn, sagte der Engel, lasst ihn. Hier ist das Buch der Erlösung. Hier ist der Plan der Erlösung. Hier ist die einzige Weise, wie ihr jemals erlöst werdet. Denn hier ist die Eigentumsurkunde zur Erlösung des ganzen Himmels und der Erde. Lasst ihn hervortreten, wenn er will. Oh mein, sprich jetzt oder schweige für immer. Lasst ihn hervortreten und dieses Buch beanspruchen. Wer ist würdig, es zu tun? Und Johannes sagte, es wurde kein Mensch im Himmel für würdig befunden, kein Mensch auf Erden für würdig befunden, kein Mensch unter der Erde, der jemals lebte und starb, wurde würdig befunden. Kein Mensch wurde für würdig befunden. Der Ruf des Engels war ein Ruf zum Erscheinen des Verwandtschaftserlösers. Gott sagte, ich habe ein Gesetz, ein Verwandtschaftserlöser kann ein Ersatz sein. Wo ist dieser Verwandtschaftserlöser? Wer ist in der Lage, es zu nehmen? Und es kam von Adam den ganzen Weg durch all die Apostel und Propheten und alles andere. Und niemand wurde gefunden. Nun, was ist damit? Niemand im Himmel, niemand auf Erden, niemand, der jemals lebte. Elia stand dort, Mose stand dort, alle Apostel standen dort oder alle, die gestorben waren, all die heiligen Männer, Hiob, die Weisen. Jeder Einzelne stand dort. Niemand war würdig, auch nur auf das Buch zu schauen, geschweige denn es zu nehmen und die Siegel zu brechen. Nun, wo ist der Papst und all diese Leute? Wo ist euer Bischof? Wo ist unsere Würdigkeit? Wir sind nichts, das stimmt. Er bat den Verwandtschaftserlöser hervorzutreten, wenn er könnte. Doch Johannes sagte, niemand war würdig. Nicht, dass es dort keine würdigen Menschen gab. Nun, wie ein Engel, wie wir zum Beispiel sagen würden, Gabriel oder Michael. Aber denkt daran, es musste ein Verwandter sein. Denkt daran, Johannes sagte hier, und kein M-E-N-S-C-H, kein Engel, kein Seraphim. Sie hatten nicht gesündigt, aber sie waren in einer anderen Kategorie. Sie waren nie gefallen. Doch dies musste ein Verwandtschaftserlöser sein. Kein Mensch, denn keiner von ihnen war erlöst. Niemand war würdig, es anzuschauen. Oh nein, mei. So benötigte es einen menschlichen Verwandten und er fragte danach und er wurde nirgends gefunden. Da war niemand, kein Bischof, kein Erzbischof, kein Priester, keine Hierarchie. Gar nichts war, hatten nicht einmal genug Heiligkeit, um auch nur auf das Buch zu schauen. Puh, mei. Das ist ziemlich stark, aber das ist, was die Bibel sagte. Ich zitiere nur, was Johannes sagte. Die Bibel sagte, dass Johannes weinte. Nicht, wie manche Menschen es gelehrt haben. Ich hörte einen Mann dies einmal lehren. Er sagte, Johannes weinte, weil er sich nicht würdig fand. Oh, jeder Mensch unter dem Heiligen Geist würde es anders wissen, seht. Unter der Inspiration Gottes würde er es anders wissen. Aber Johannes weinte. Hier ist es, wofür er, glaube ich, geweint hat. Denn wenn niemand würdig wäre und dieses Buch der Erlösung öffnen könnte, wäre die ganze Schöpfung verloren. Hier ist das Buch. Hier ist die Eigentumsurkunde. Und es wird dem Verwandtschaftserlöser angeboten werden, der die Voraussetzungen erfüllen kann. Das ist Gottes eigenes Gesetz und er kann sein Gesetz nicht verunreinigen. Vielmehr kann er sich seinem Gesetz nicht widersetzen. Seht, Gott forderte einen Verwandtschaftserlöser, der würdig war, der in der Lage war, es zu tun, der die Substanz hatte, es zu tun. Und der Engel sagte, nun lass diesen Verwandtschaftserlöser hervortreten. Und Johannes schaute. Und er schaute über die ganze Erde. Er schaute unter die Erde. Und da war niemand. Dort war die Schöpfung und alles verloren. Natürlich weinte Johannes. Alles war verloren. Sein Weinen dauerte jedoch nur eine Minute. Dann stand da einer der Ältesten da und sagte, weine nicht, Johannes. Oh mei, sein Weinen dauerte nur eine Minute. Johannes dachte, oh mei, wo ist der Mann? Dort stehen die Propheten, sie wurden wie ich geboren. Dort stehen die Weisen, da seht, oh, ist hier niemand? Ich möchte einen Mann, der in der Lage ist, es zu tun. Ich möchte einen Mann, der erlösen kann. Und er wurde nicht gefunden. Also brach Johannes in Tränen aus. Oh, alles war verloren. Und er weinte bitterlich. Und er war traurig, denn alles, die ganze Schöpfung, alles war dahin, wenn sie niemanden finden konnten. Ehre sei Gott, wenn sie niemanden finden konnten, der diese Anforderungen erfüllen kann, dort jedes menschliche Wesen und die ganze Welt und Schöpfung waren dahin. Oh, alles war gefallen. Die Rechte der Erlösung, die Rechte des ewigen Lebens, des Lichts, all diese Rechte waren verwirkt worden. Es gab niemanden, der den Preis bezahlen konnte, und Johannes fing an zu weinen, denn niemand war würdig und niemand konnte auch nur auf das Buch schauen. Oh, es bedurfte eines menschlichen Wesens. Johannes weinte, weil niemand es tun konnte und alles verloren war. Und es kam eine Stimme von einem der Ältesten, der inmitten der vier lebendigen Wesens und all dieser großen Herrscher des Himmels stand, sagte: Weine nicht, Johannes. Oh mein, Gnade Gottes. Sei nicht gebrochenen Herzens, Johannes, weine nicht. Denn der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel und der Spross Davids, er hat überwunden. Vorherrschen bedeutet damit ringen und überwinden. Oh mei, im Garten Gethsemane, als das Blut von seinem Gesicht heruntertropfte, überwand er. Seht, wo? Seht. Der Löwe und die Wurzel Davids hat gesiegt, hat überwunden. Wie Jakob, der ein Betrüger war. Und als er mit dem Engel in Kontakt kam, hielt er ihn fest. Und der Engel versuchte wegzukommen. Er sagte: Ich werde dich einfach nicht gehen lassen. Er hielt fest, bis er bekam, was er wollte. Und sein Name wurde geändert von Verdränger, was Betrüger bedeutet, zu was? Zu einem Fürsten mit Gott, Israel. Er überwand. Und dieser Löwe aus dem Stamm Juda überwand. Er sagte: Weine nicht, Johannes. Siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids. Er hat bereits überwunden. Er hat es getan. Es ist vollbracht, Johannes. Puh. Oh, oh mei. Er brachte eine Bleiche hervor, die die Sünde zu den schmierigen Händen zurückschickt, die der mit seiner Weisheit, die das menschliche Wesen verunreinigte. Ja. Aber als Johannes sich umwandte, um zu schauen, sah er ein Lamm, welch ein Unterschied zu einem Löwen. Er sagte: Der Löwe hat überwunden. Seht, wiederum kann ich das da anwenden. Gott verbirgt sich in Einfachheit. Er sagte: Da ist ein Löwe. Er ist der König der Tiere. Der Löwe hat überwunden. Das Stärkste, was es gibt, ist ein Löwe. Ich habe in den Dschungeln in Afrika gelegen und die Giraffen kreischen gehört. Und der große, mächtige Elefant mit seinem Rüssel in der Luft, wie, wie, wie. Und hörte die Wilden der Wüste ihre blutgerinnenden Schreie ausrufen und die Käfer biss. Und Billy Paul und ich lagen in einem kleinen alten Gebäude, das mit Stöcken überdeckt war. Und ich hörte in weiter Ferne einen Löwen brüllen und alles in der Wüste verstummte. Sogar die Käfer hörten auf zu lärmen. Der König spricht: Oh, oh, oh mei. Ich sage euch, das ist, wenn Konfessionen und Zweifel zu Boden fallen. Alles wird still, wenn der König spricht. Und dies ist der König. Das ist sein Wort. Er sagte: Johannes, mach dir keine Sorgen, weine nicht, zerbrich nicht, Johannes. Ich habe dich hier in der Vision. Ich zeige dir etwas. Ich weiß, dass du völlig am Ende bist, denn du weißt, es gibt nichts zu erlösen. Alles ist dahin. Es gibt niemanden, der die Anforderungen erfüllen kann, doch der Löwe aus dem Stamm Juda. Wisst ihr, Juda, wir hatten es hier an der Tafel. Wisst ihr, das Emblem des Stammes Juda war ein Löwe. Denkt daran, der Löwe und der Ochse und so weiter, das Haupt des Menschen und so weiter. Und jene Seraphim bewachen dieses Wort, während alle, Markus, Matthäus, Lukas und Johannes, alle um das Buch der Apostelgeschichte herum waren. Ich hörte einen Mann sagen, ein großer Prediger, der sagte: Die Apostelgeschichte ist nur das Gerüst. Es war die erste Rebe, welche die heilige Gemeinde jemals hervorbrachte. Ja, mein Herr. Und wenn sie jemals eine weitere hervorbringt, wird sie auch so sein. Ja, mein Herr. Ihr habt ein paar eingepfropfte Zweige und sie tragen Zitronen. Es sollten Orangen sein, aber Seht, wenn dieser Weinstock jemals wiederum seinen Zweig hervortreibt, wird er ganz genau wie das Original sein. Und Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, diese Evangelien stehen da und wachen darüber. Die Weisheit eines Menschen, die Kraft eines Löwen, das Werk eines Ochsen und die Schnelligkeit des Leoparden oder vielmehr des Adlers. Ja, die Evangelien sind da. Was? Erinnert ihr euch, als wir es hatten? Es ist in den 7 Gemeindezeitaltern. Nun, sagte er, der Löwe aus dem Stamm Juda. Warum aus Juda? Oh, Juda, nicht weicht das Zepter von Juda, noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen weg, bis dass der Shiloh kommt. Aber er wird durch Juda kommen. Und der Löwe, das Symbol des Stammes Juda, hat überwunden. Er hat überwunden. Und als er sich umschaute, um zu sehen, wo dieser Löwe war, sah er ein Lamm. Seltsam, schaut aus nach einem Löwen und sieht ein Lamm. Der Älteste nannte ihn einen Löwen. Aber als Johannes schaute, sah er ein Lamm. Ein Lamm, wie es von vor Grundlegung der Welt an geschlachtet worden war. Ein Lamm, das geschlachtet wurde. Was war es? Was war dieses Lamm? Es war blutig, verwundet. Ein Lamm, das geschlachtet worden war, aber wieder lebendig war. Und er war blutig. Oh mein. Wie könnt ihr das anschauen, Leute, und ein Sünder bleiben? Ein Lamm trat hervor. Der Älteste sagte, ein Löwe hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda. Und Johannes schaute, um den Löwen zu sehen. Und da kam ein Lamm, zitternd, Blut an ihm, Wunden. Er hatte überwunden. Man konnte sehen, dass er im Kampf gewesen war. Er war geschlachtet worden, doch er war wieder lebendig. Johannes hatte dieses Lamm hier vorher nicht beachtet, wisst ihr? Es wurde vorher nicht erwähnt. Nirgendwo war es erwähnt worden. Johannes sah es nicht, während er durch den ganzen Himmel schaute. Doch hier kam es hervor. Beachtet, wo es hervorkam. Woher kam es? Es kam vom Thron des Vaters, wo er gesessen hatte, seit er geschlachtet und wieder auferstanden war. Als er auferstand und setzte sich für immer zur Rechten Gottes, um Fürsprache zu halten. Amen. Dort heute, als Fürsprecher mit seinem eigenen Blut erhoben, um für die Unwissenheit der Menschen Fürsprache zu halten. Nun, das ist derjenige, auf den ich mich verlasse. Er war immer noch mit Bleiche bedeckt, der Bleiche der Sündenvergebung. Johannes schaute auf dieses Lamm und das Lamm sah so aus, als wäre es geschlachtet worden. Und dann bemerkte er, dass er verwundet war und geschnitten und zerschlagen und blutete. Ein blutiges Lamm, das ist es, was unseren Platz einnahm. Ist es nicht seltsam, dass ein einfaches Lamm unseren Platz einnehmen musste? Und er sah das Lamm, er ging hinaus. Johannes hatte ihn nicht gesehen, denn er war weit zurück in den Ewigkeiten gewesen, hielt sogar Fürsprache und zeigte, dass diejenigen, die unter dem Opfer des Blutes von Stieren und Böcken zu Gott gekommen waren, einem stellvertretenden Opfer, er war auch, denn diejenigen, die es glaubten, wiesen auf ihn hin und das Blut war noch nicht vergossen worden. Also war er da, um sie zu reinigen. Er war dort, um euch und mich zu reinigen. Und oh Gott, ich hoffe, er ist heute Abend da. Für jeden Sünder wurde das Lamm geschlachtet. Wie kann Jehova etwas anderes sehen als dieses blutige Lamm, das dort steht? Und das Lamm ging nun hinaus in die Vision, so wie es geschlachtet worden war. Beachtet, kommt vom Thron des Vaters. Oh, denkt nach. Er, von woher kam er in dieser Vision? Aus der Herrlichkeit, wo er zur Rechten Gottes sitzt. Er kam zu Johannes aus der Herrlichkeit. Oh, wäre es nicht eine herrliche Sache, wenn unsere sündigen Gedanken heute Abend lange genug beiseite gelegt werden könnten, um ihn anzunehmen, und er würde heute Abend den ganzen Weg von der Herrlichkeit fortschreiten, um sich jedem von euch bekannt zu machen? Das Lamm kam aus der Herrlichkeit hervor, um Fürbitte zu leisten, in Ordnung, um jetzt Ansprüche auf seine Erlösung zu erheben. Denkt daran, er war hier hinten bei seinem Vermittlerwerk gewesen. Denkt jedoch daran, diese Siegel sind bereit, geöffnet zu werden, und das Lamm kam aus dem Heiligtum Gottes Schritt vorwärts. Wartet, bis wir da angelangt sind. Diese eine Stunde, diese eine halbe Stunde, in der es stille ist. Das Heiligtum raucht. Es gibt keine Fürbitte mehr. Das Opfer ist fort. Es ist ein Richterstuhl. Es ist kein Blut mehr darauf, denn das blutbedeckte Lamm ist weggegangen. Wartet nicht bis zu der Zeit. Erinnert ihr euch an das Alte Testament? Solange das Blut nicht auf dem Gnadenstuhl war, war es Gericht. Aber solange das Blut darauf war, gab es Gnade. Aber als das Lamm wegging, war es aus. Was ist er gewesen? Er war Fürsprecher. Keine andere Person. Sagt mir, wo Maria dann Fürsprache halten könnte. Was könnte Maria anbieten? Was könnte der heilige Franziskus, der heilige Assisi oder irgendjemand, vielmehr die heilige Cecilia oder irgendein anderes menschliches Wesen tun? Johannes sah nie 1000 Heilige aus dem Mittlerwerk hervorkommen. Er sah ein Lamm. Ein Lamm, das geschlachtet worden war. Blutig. Ich kümmere mich nicht darum, wie viele Heilige getötet worden sind. Sie waren alle schuldig, jeder einzelne von ihnen. Wie der Dieb am Kreuz sagte, wir haben gesündigt und das steht uns zu. Aber dieser Mann hat nichts getan. Er war der einzige Mann, der würdig war. Hier tritt er hervor aus dem Mittlerdienst. Wozu kommt er jetzt? Beobachtet ihn. Oh, oh, oh mei. Johannes weinte. Wo ist das alles? Alles. Was wird geschehen? Sagte, weine nicht, Johannes, sagte der Älteste. Hier kommt der Löwe. Er war derjenige, der überwunden hat. Als er hinschaute, kam hier ein Lamm, blutig, das geschlachtet worden war. Alles, was getötet wird, ist blutig. Ihr wisst, es wurde getötet. Sein Hals wurde aufgehackt oder so. Das Blut ist überall. Hier kam ein Lamm, das geschlachtet worden war. Und er trat hervor, oh mei, was? Um seine Ansprüche auf seine Erlösung geltend zu machen. Amen, oh, oh, ich, möchtet ihr nicht einfach in eine Ecke gehen, euch hinsetzen und eine Weile weinen? Hier kam ein Lamm, immer noch blutig, Johannes, da war nichts. Die ganze Prominenz stand herum, aber keiner von ihnen konnte es tun. So, hier kam jetzt das Lamm. Seine Tage der Fürsprache sind vorbei. Die Tage der Mittlerschaft. Das ist, wenn dieser Engel dort stehen wird. Wartet, bis wir zu den Siegeln kommen. Und Zeit wird nicht mehr sein. Das stimmt. Diese halbe Stunde der Stille. Beobachtet, was in dieser halben Stunde der Stille geschieht. Beim 7. Siegel nächsten Sonntagabend, so der Herr will. Er kommt hervor. Was? Um seine Ansprüche zu erheben. Oh mei. Kommt hervor, um seine Ansprüche zu erheben. Nun, er hatte das Werk des Verwandten getan. Er war herabgekommen, wurde Mensch, starb. Er tat das Verwandtschaftswerk der Erlösung, hatte aber noch nicht seinen Anspruch erhoben. Jetzt kommt er auf die Bildfläche, um seine Rechte zu beanspruchen. Beobachtet, was geschieht. Oh mei! Wofür er geschlachtet wurde, um ein Verwandter des Menschen zu werden, um an seiner Stelle zu sterben, um ihn zu erlösen. Aber der Älteste hatte recht, als er sagte, dass er ein Löwe war. Seht, der Älteste nannte ihn, sagte, ein Löwe, denn er war ein Lamm gewesen, ein Fürsprecher, ein blutiges Lamm. Doch jetzt kommt er als ein Löwe hervor. Seine Tage der Fürbitte sind vorbei. Der Unreine verunreinige sich noch, und der Gerechte übe noch Gerechtigkeit. Der Heilige heilige sich noch. Die Sache ist abgeschlossen. Oh, Bruder, was dann?
Was dann?
Und denk daran, es geschieht im siebten Gemeindezeitalter, wenn die Geheimnisse Gottes geöffnet werden. Passt jetzt ganz genau auf. Dies ist etwas, was ihr erfassen müsst. Nun, er hatte sein Mittlerwerk getan, Fürbitte für den Gläubigen getan. 2000 Jahre lang war er dort, hinten gewesen, ein Lamm. Jetzt tritt er aus der Ewigkeit hervor, um das Buch mit der Eigentumsurkunde zu nehmen und die Siegel zu brechen und die Geheimnisse zu offenbaren. Wann ist das?
In der Endzeit.
Versteht ihr es? In Ordnung. Dann werden wir weitergehen. Nun, bricht die Siegel und macht ihnen alle Geheimnisse bekannt, dem siebten Engel, dessen Botschaft alle Geheimnisse Gottes offenbaren soll. Die Geheimnisse Gottes liegen in diesen sieben Siegeln. Seht, das sagte er hier. Alle Geheimnisse liegen in diesen sieben Siegeln. Und das Lamm kommt jetzt hervor, nachdem er ein Mittler zwischen Gott und dem Menschen war. Er wird zum Löwen. Und wenn er ein Löwe wird, nimmt er das Buch. Das sind seine Rechte. Gott hat es gehalten, das Geheimnis. Doch jetzt kommt das Lamm. Niemand könnte das Buch nehmen. Es ist immer noch in den Händen Gottes. Kein Papst, Priester, was auch immer es sein mag. Sie können das Buch nicht, nein, nehmen. Die sieben Siegel sind nicht geoffenbart worden. Seht? Aber wenn der Mittler, wenn sein Werk als Fürsprecher getan ist, kommt er hervor. Und Johannes, der Älteste, sagte: Es ist ein Löwe und er kommt hervor, beobachtet ihn. Oh mein,
seht?
Er kommt hervor, um das Buch zu nehmen. Gebt jetzt Acht, um die Geheimnisse Gottes zu offenbaren, die andere in all diesen konfessionellen Zeitaltern vermutet haben. Seht, dann der siebte Engel, wenn dieses Buch die Geheimnisse des Wort Gottes ist, muss der siebte Engel ein Prophet sein, damit das Wort Gottes zu ihm kommt. Keine Priester, Päpste oder irgendwas anderes kann es bekommen. Das Wort kommt nicht zu solchen. Das Wort Gottes kommt immer nur zu einem Propheten. Malachi 3 verhieß einen solchen. Wenn er hervorkommt, nehme er die Geheimnisse Gottes, worin die Gemeinde in all diesen Konfessionen verstrickt war, und erstatte den Glauben der Kinder zurück zu den Vätern. Und dann würde das Weltgericht zuschlagen und die Erde würde verbrannt werden. Und dann würden die Gerechten im tausendjährigen Reich auf die Asche der Bösen hinausgehen. Versteht ihr es jetzt? In Ordnung. Andere mussten es im konfessionellen Zeitalter vermuten. Aber seht, er muss dieser Mann sein, der siebte Engel von Offenbarung 10, 1 bis 4, ist ein. Dem siebten Engel sind die Geheimnisse Gottes gegeben und er vollendet alle Geheimnisse, die durch die konfessionellen Zeitalter hindurch weggelassen wurden. Jetzt könnt ihr sehen, warum ich meine Brüder in den Konfessionen nicht angreife. Es ist das System der Konfession. Sie tun es nicht, es ist nicht nötig, dass sie versuchen, es zu erkennen, denn es konnte nicht geoffenbart werden, das ist gemäß dem Wort. Sie mutmaßten es und glaubten, dass es da war und wandelten durch Glauben daran, aber jetzt ist es offensichtlich bewiesen. Amen. Oh mein, was für eine Schrift. Beachtet jetzt, dann ist er es, das Lamm, der seine königliche Position einnimmt, wenn seine Heiligen kamen, um ihn zu krönen, Herr der Herren und König der Könige.
Seht,
seht, die Zeit ist abgelaufen, Offenbarung 10, 6, es wird keine Frist mehr sein. Beachtet, da sind sieben Hörner auf diesem Lamm. Habt ihr es bemerkt? Sieben Hörner. Das haben wir gerade durchgenommen. Für ein Tier bedeutet Hörner Kraft. Und beachtet, er war kein Tier, denn er nahm das Buch aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Seht ihr? Passt auf, Oh mein, ich glaube, ich hatte das irgendwo aufgeschrieben. Oh, um die Siegel zu brechen und das Eigentumsrecht zu lösen. Die Eigentumsurkunde und die Botschaft an den letzten Engel. Und er nimmt seinen königlichen Platz ein. Das ist es, wozu er jetzt hervorkommt, um es zu tun. Beachtet jetzt, wenn er hervorkommt, die sieben Hörner. Nun, als er dieses Lamm sah, wie Johannes es anschaute, es sah so aus, als wäre er geschlachtet worden, blutig. Und er ist aus der Ewigkeit gekommen und er hörte auf, ein Mittler zu sein. Dann betet zu Maria, so viel ihr wollt. Es gab niemanden im Himmel und auf Erden, keine Person, kein Wesen, nirgendwo, das es nehmen konnte. Johannes weinte sogar darüber. Oh, katholischer Freund, kannst du das nicht sehen? Bete nicht zu irgendeiner toten Person. Das Lamm ist der einzige Mittler. Seht, er war derjenige, der hervorkam. Und was tat er jetzt? Er war hier hinten, um Fürbitte zu halten, bis sein Blut für jede Person gesühnt hat. Und nun, das Lamm weiß, was im Buch geschrieben steht. So wusste er von Grundlegung der Welt an, dass ihre Namen darin waren. Und so war er hier hinten und er und doch tat so das Vermittlerwerk bis das Werk des Vermittlers, bis jeder erlöst worden ist, der im Buch war und es vollendet ist. Und jetzt kommt er hervor, seht ihr, er beendet sein Verwandtschaftswerk. Er ist ganz, wisst ihr, was das Verwandtschaftswerk war, um vor den Ältesten Zeugnis zu geben? Erinnert ihr euch, wie Boas seinen Schuh austrat und so weiter? Dies alles hat er jetzt getan. Jetzt kommt er, um seine Braut zu holen. Amen. Er kommt jetzt als König. Er hält Ausschau nach seiner Königin. Amen, Amen. In diesem Buch ist das ganze Geheimnis davon umhüllt von sieben Siegeln. Oh, Bruder, sieben Siegel warten darauf, dass er kommt. Beachtet. Sehen wir uns diese Symbole an. Nun ja, es ist gerade mal 9 Uhr. Wir haben noch 3 Stunden oder mehr vor uns. Lasst uns einfach, Satan sagt mir immer wieder, dass diese Menschen müde werden. So vermute ich, dass sie es sind. Aber lasst uns dies trotzdem nehmen. Sieben Hörner waren die sieben Gemeinden, seht, die sieben Gemeindezeitalter, denn das war der Schutz des Lammes. Womit er seine Rechte auf Erden schützte, war eine von Gott gesandte Gruppe von Menschen, die schützten. Seht das Horn auf dem Lamm. Sieben Augen sind die sieben Botschafter der sieben Gemeindezeitalter. Sieben Augen, sieben Seher. Möchtet ihr eine Schriftstelle aufschreiben? Lasst uns gerade dahin gehen. Was sagt ihr dazu? Habt ihr so viel Zeit? In Ordnung. Lasst uns zu Sacharja gehen, dem Buch von Sacharja, nur ein wenig. Und wir werden etwas davon lesen. Ich möchte euch nicht zu lange bei diesen Dingen halten. Aber dennoch möchte ich nicht, dass ihr es verpasst. Was ist wichtiger als dies? Ja, was ist mehr? Was? Nichts ist wichtiger als ewiges Leben für eine Person. Und wir müssen dies jetzt bekommen und sicher sein, dass wir es bekommen. In Ordnung, mein Herr. Und jetzt wollen wir Sacharja, das 3. Kapitel, lesen. Ich denke, das stimmt jetzt. Sacharja 3. Wir werden gerade diese Symbole hier nehmen, wenn ich meine Schriftstellen aufgeschrieben habe. Ich habe heute Nachmittag allerorts gejaucht, als ich darauf gestoßen war. Also ich weiß nur nicht, ob ich es richtig verstanden habe oder nicht. Ich hoffe es. Sacharja 3. Lasst uns sehen, ob es... Ich habe hier 89, aber es muss 8 bis 9 sein. In Ordnung, in Ordnung. Ich weiß, es kann nicht 89 sein. Sacharja 3, 8 und 9. Höre doch, Joshua, du, der hohe Priester, du und deine Gefährten, die vor dir sitzen, denn Männer des Wunders sind sie. Ja, siehe, ich will meinen Knecht, Spross genannt, kommen lassen, Christus. Denn siehe, der Stein, den ich vor Joshua legen will, auf Stein, einem Stein sieben Augen. Sieben Augen, siehe, ich will seine Gravur eingravieren, spricht der Herr der Herrscher, will die Schuld dieses Landes entfernen an einem Tag. Lass uns jetzt zu Zacharja 4,10 gehen. Hört zu. Denn wer hat den Tag kleiner Dinge verachtet? Gott in Einfachheit seht, und sie werden sich freuen und den Stein des Senkbleis in der Hand Zerubabels sehen, mit jenen sieben. Diese sieben sind die Augen des Herrn, sie schweifen auf der ganzen Erde umher. Die sieben Augen, Augen bedeuten Sehen, Sehen bedeutet Propheten, Seher. Dieses Lamm hatte sieben Hörner und auf jedem Horn war ein Auge, sieben Augen. Was ist es? Christus und seine Braut, sieben Gemeindezeitalter, daraus gingen sieben Propheten hervor, sieben Seher, Augen. So muss der Letzte ein Seher sein. In Ordnung. Beachtet, er ist kein Tier. Er nahm das Buch aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Wer war es? Der Eigentümer, der ursprüngliche Eigentümer, der das Buch der Erlösung in seiner rechten Hand hatte. Und kein Engel, kein engelhaftes Wesen, nichts anderes konnte den Platz einnehmen. Und dieses blutige Lamm ging hinaus und nahm das Buch aus seiner Hand. Puh, was war es, Bruder? Dies ist die erhabenste Sache in der Schrift. Eine Handlung, die kein Engel, kein Nichts tun konnte. Und das Lamm kam und nahm es von der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Was ist es? Jetzt gehört es dem Lamm. Amen. Gottes Gesetze sind erfüllt. Er ist derjenige, der es hält. Gottes Gesetz erforderte einen Verwandtschaftserlöser und das Lamm kam heraus, hielt es. Ich bin ihr Verwandter, ich bin ihr Erlöser. Und jetzt, ich habe Fürbitte für sie geleistet und jetzt bin ich gekommen, um ihre Rechte für sie zu beanspruchen. Amen. Es gibt nur den einen. Ich bin gekommen, um ihre Rechte zu beanspruchen. Darin haben sie ein Recht auf alles, was im Fall verloren ging. Und ich habe den Preis bezahlt. Oh Bruder, lässt euch das nicht innerlich religiös fühlen? Nicht durch gute Werke, die wir getan haben, sondern durch seine Barmherzigkeit. Oh, einen Moment mal, und diese Ältesten und alle anderen fingen an, Kronen abzuwerfen, und die Würdenträger fingen an, sich auf den Boden zu werfen, seht? Niemand konnte es tun. Und er geht direkt zur Rechten Gottes und nimmt das Buch aus seiner Hand und beansprucht seine Rechte. Ich bin für sie gestorben. Ich bin ihr Verwandtschaftserlöser. Ich bin es. Ich bin der Mittler. Mein Blut wurde vergossen. Ich bin Mensch geworden. Und ich tat dies, um diese Gemeinde wieder zurückzubekommen. Diejenige, die ich vor Grundlegung der Welt vorausgesehen habe. Ich habe es mir vorgenommen. Ich sprach es. Es würde da sein und niemand war in der Lage, es zu nehmen. Aber ich ging hin und tat es selbst. Ich bin ihr Verwandter. Ich werde Verwandter. Und er nimmt das Buch. Amen. Oh, wer wartet dort heute Abend auf mich? Wer ist derjenige, Gemeinde, der dort wartet? Was könnte dort noch auf euch warten? Dieser Verwandtschaftserlöser. Oh mei, was für eine erhabene Aussage oder Handlung. Jetzt hat er die Eigentumsurkunde zur Erlösung. Er hat es in seiner Hand. Die Vermittlung ist jetzt abgeschlossen. Er hat es in seiner Hand. Denkt daran, es war die ganze Zeit in der Hand Gottes, aber jetzt ist es in der Hand des Lammes. Beachtet jetzt, die Eigentumsurkunde der Erlösung für die gesamte Schöpfung ist in seiner Hand. Und er ist gekommen, um es auch für die menschliche Rasse zurückzufordern. Nicht zurückzufordern für die Engel. Fordert er es für die Menschen zurück, wofür es gegeben wurde, um wiederum Söhne und Töchter Gottes zu machen. Bringt sie zum Garten Eden zurück. Alles, was sie verloren haben, die ganze Schöpfung, die Bäume, das Tierleben, alles andere. Oh mei. Gibt euch das nicht ein gutes Gefühl? Ich dachte, ich wäre müde, aber jetzt nicht mehr. Seht ihr, manchmal denke ich, ich werde zu alt, um zu predigen, und dann sehe ich so etwas wie dies. Und ich denke, ich bin wieder ein junger Mann. Ja, es bewirkt etwas mit dir. Seht? Denn ich weiß dies, dass dort jemand auf mich wartet. Da ist jemand, der den Preis bezahlt hat, den ich nicht bezahlen konnte. Das stimmt. Er hat es für mich getan, Charlie. Hat es für dich getan. Er tat es für die ganze Menschheit. Jetzt kommt er hervor, um seine Erlösungsrechte zu beanspruchen. Beansprucht es für wen? Nicht für sich selbst, für uns. Er ist einer von uns. Er ist unser Verwandter. Oh mein, er ist mein Bruder. Er ist mein Retter, er ist mein Gott. Er ist mein Verwandtschaftserlöser. Er ist alles. Denn was wäre ich ohne ihn? Oder was könnte ich ohne ihn sein? So, seht, er ist mein Alles und er steht dort als unser Verwandter. Nun hat er bis zu dieser Zeit für uns Fürbitte geleistet und jetzt kommt er hervor und nimmt das Buch der Erlösung, um seine Rechte zu beanspruchen von dem, was er für uns getan hat. Sie sterben. Jesus sagte, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken. Am letzten Tag. Ganz gleich, ob er in der ersten Wache einschläft, in der zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten oder siebten, wann immer er einschläft, was wird geschehen? Die Posaune Gottes wird erschallen. Die letzte Posaune wird zur gleichen Zeit erschallen, wenn der letzte Engel seine Botschaft gibt und das letzte Siegel geöffnet ist. Die letzte Posaune wird ertönen und der Erlöser kommt hervor, um seinen erlösten Besitz zu nehmen, seine Gemeinde blutgewaschen. Nun, oh, die ganze Schöpfung liegt jetzt in seiner Hand, auf der der ganze Plan der Erlösung in diesem Buch, das er nahm, durch sieben geheimnisvolle Siegel versiegelt ist. Passt jetzt auf. Und er allein kann es offenbaren, wen immer er will. Er hat es in seiner Hand, seht. Nun, er hat verheißen, dass es zu der Zeit sein würde, nun, denn das Buch der Erlösung ist versiegelt durch sieben geheimnisvolle Siegel. Beachtet jetzt, wie jetzt? Freunde, ich habe euch gesagt, dass ich euch um 8.30 Uhr rauslasse, aber ich habe hier drei oder vier Seiten überflogen, um zu diesem Punkt zu kommen. Und so möchte ich bin schon nach neun, damit ihr morgen zurückkommen könnt. Aber jetzt in diesem siebenfach versiegelten Buch der Erlösung, das das Lamm nahm in sich selbst, er war der Einzige, der es konnte. Und nun, er nahm es aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, um seine Erlösung zu beanspruchen, um seine Rechte zu beanspruchen. Um für mich und euch zu beanspruchen, was er für uns erlöst hat. Seht, zurück zu allem, was Adam im Garten Eden verloren hat. Er hat uns dahin zurückerlöst. Jetzt mit dem Lamm, mit dem Buch in seinen Händen, sind wir bereit, seine Gnade und Barmherzigkeit für uns zu erbitten, um das Sieben-Siegel-Buch zu öffnen und uns ein wenig hinter den Vorhang der Zeit schauen zu lassen. Oh mein. Beachtet, als er das Buch nahm, die Eigentumsurkunde versiegelt, bekommt das jetzt einfach in eure Gedanken. Und die Siegel des Geheimnisses brach, um sie zu offenbaren, um sie zu seinen, seht, all seinen erlösten Untertanen zu bringen. Nun, wenn wir bei den Siegeln darauf stoßen, werden wir dorthin zurückgehen und die Seelen unter dem Altar sehen, die riefen, Herr, wie lange, wie lange? Und hier ist er als Mittler auf dem Altar, nur noch ein wenig länger, bis noch mehr leiden müssen wie ihr. Aber jetzt kommt er von hier, bei diesem letzten Siegel. Er ist kein Mittler mehr, er ist jetzt König. Und was tut er? Wenn er ein König ist, muss er Untertanen haben. Und seine Untertanen sind diejenigen, die er erlöst hat. Und sie können nicht vor ihn kommen, bis er die Rechte der Erlösung nimmt. Und jetzt kommt er hervor, vom Mittler, wo Tod uns ins Grab brachte, da kommt er mit den Rechten hervor. Amen. Und auch diejenigen, die leben und bis zu seinem Kommen übrig bleiben, werden denen, die entschlafen sind, nicht zuvorkommen. Denn die Posaune Gottes wird ertönen bei dieser letzten Posaune, wenn das letzte Siegel gebrochen ist. Und wenn der siebte Engel seine Botschaft gibt, die letzte Posaune wird erschallen und die Toten in Christus werden auferstehen. Und wir, die wir leben und übrig bleiben, werden zusammen mit ihnen entrückt werden, um ihm in der Luft zu begegnen. Er beansprucht. Er ist jetzt hervorgekommen, um seinen Besitz zu beanspruchen. Beachtet, schaut euch das an. Mai brach die Siegel, offenbarte die Geheimnisse, offenbarte sie wo? Bis zum letzten Gemeindezeitalter, den einzigen, die leben, der Rest von ihnen schläft. Er sagte, wenn er in der ersten Wache, zweiten Wache, dritten Wache bis hin zur siebten Wache kommt, in der siebten Wache erging ein Befehl oder ein Ruf, siehe, der Bräutigam kommt. Und als sie das taten, sagten die schlafenden Jungfrauen, die nominellen Gemeinden, sagte, oh, weißt du, ich glaube, ich würde gerne diesen Heiligen Geist haben. Habt ihr die Presbyterianer und die Episkopalen beachtet? Habt ihr meine Botschaft in Phoenix zu den Männern gehört, die da oben stehen in der Stimme und dort sagen, nun, was ist mit diesem Autor los, der sagt, Heiliger Vater, so und so. Wenn die Bibel sagte, nennt niemand so Vater, seht, sie schlafen mit ihnen, das ist der Grund. Aber als sie herauskamen und sagten, ja, wir glauben. Eine Frau rief gerade eine andere Frau an und sagte, weißt du, ich bin Episkopalist. Sagte ich sprach neulich in Zungen. Ich glaube, ich habe den Heiligen Geist empfangen, aber psst. Sage es niemandem. Ich bezweifle das sehr. Ihr habt vielleicht in Zungen gesprochen, aber wenn ihr einen Menschen in Brand setzt, wie soll er dann stillhalten? Das stimmt. Seht, es geht nicht. Könnt ihr euch Petrus und Jakobus und Johannes und sie oben im Obersaal vorstellen, wie sie sagten, oh, wir haben jetzt den Heiligen Geist, aber vielleicht sollten wir lieber still bleiben. Bruder, sie gingen durch Fenster, Türen und alles auf die Straße hinaus und benahmen sich wie ein Haufen Betrunkener. Das ist der wahre Heilige Geist. Aber seht ihr, die schlafende Jungfrau empfängt sowieso nichts. Das stimmt. Und denkt daran, während sie versuchen, Öl zu kaufen, denkt daran, die Schrift sagt nicht, dass sie es bekamen. Aber während sie dabei waren und versuchten, es zu kaufen, kam ein Ruf. Was geschah? All diese Jungfrauen, die schliefen, standen auf und schmückten ihre Lampen und gingen ein zum Abendmahl. Stimmt das? Und der Rest wurde für die Trübsalzeit übrig gelassen. Richtig. Weinen, klagen und Zähneknirschen. Das ist die Gemeinde, nicht die Braut. Die Gemeinde. Die Braut ging hinein. Es gibt einen großen Unterschied zwischen der Gemeinde und der Braut. Ja, mein Herr. Gingen ein zum Hochzeitsmahl. Oh, passt auf, mein Junge. Die Siegel wurden, warum, im letzten Gemeindezeitalter gebrochen, um diese Wahrheiten zu offenbaren. Warum? Das Lamm brach die Siegel und offenbarte sie seiner Gemeinde, um seine Untertanen für sein Königreich zu sammeln. Seine Braut, seht, oh mein, er möchte seine Untertanen jetzt zu ihm bringen. Was ist es? Aus dem Staub der Erde, aus dem Grund des Meeres, aus den Gruben, von überall und jedem Ort, aus den Regionen der Finsternis, aus dem Paradies, wo immer sie auch sein mögen. Er wird rufen und sie werden antworten. Amen, Amen. Er wird rufen und sie werden antworten. Er kam, um seine Untertanen zu holen. Er offenbarte seine Geheimnisse und sie sahen es. Und es wird keine Frist mehr sein zu der Zeit. Die Zeit ist abgelaufen. Es ist beendet. In Ordnung. Er verlässt den Thron als Fürsprecher, als geschlachtetes Lamm, um ein Löwe zu sein. König, um die Welt ins Gericht zu bringen, die seine Botschaft abgelehnt hat. Er ist kein Mittler. Denkt jetzt an die Lehre des Alten Testaments. Während wir uns beeilen, als das Blut den Gnadenthron verließ, was war es? Der Richterstuhl. Und als das Lamm, geschlachtet aus der Ewigkeit hervorkam, aus dem Thron des Vaters und seine Rechte einnahm, war es ein Richterstuhl. Dann wurde er nicht ein Lamm, sondern ein Löwe, König. Und er ruft nach seiner Königin, um an seiner Seite zu stehen. Wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Erde richten werden? Daniel sagte, das Gericht setzte sich und die Bücher wurden geöffnet. Und 1000 mal 1000 dienten ihm, König und Königin. Und dann wurde ein anderes Buch geöffnet, was das Buch des Lebens war. Das ist für die Gemeinde. Und die Königin und der König standen dort. Wie die Meditation eines Cowboys sagte, gestern Abend, als ich in der Prärie lag, schaute ich zu den Sternen am Himmel. Und ich fragte mich, ob ein Cowboy jemals zu diesem Lieblichen hiernach treiben könnte. Es gibt einen Weg zu diesem strahlenden, glücklichen Bereich. Doch es ist ein glanzloser, schmaler Pfad, so sagen sie. Aber der Breite, der ins Verderben führt, ist ausgeschildert und den ganzen Weg beleuchtet. Sie sprechen von einem anderen großen Eigentümer. Er spricht in den Begriffen seines Viehlebens. Wenn ihr jemals bei einem Viehtrieb wart, könntet ihr es deutlich sehen. Sie sprechen von einem anderen großen Eigentümer. Er ist nie überfüllt, so sagen sie. Er wird immer Platz für einen Sünder machen, der auf diesem geraden, schmalen Weg treiben wird. Sie sagen, er wird euch niemals verlassen und kennt jede Handlung und jeden Blick. Denn zur Sicherheit sollten wir uns besser brandmarken lassen und unseren Namen auf seiner großen Strichliste haben. Sie sagen, es wird einen großen Viehtrieb geben, wenn Cowboys wie Hunde stehen, um von den Reitern des Gerichts gezeichnet zu werden, diesen Propheten und Sehern, die bekannt sind und jedes Brandzeichen kennen. Und wenn ihr jemals in einem Viehtrieb wart, seht, wie der Boss da draußen steht und die Reiter, die sich in dieser Rinderherde tummeln, er wird sein eigenes Brandzeichen vorbeiziehen sehen und er wird dem Boss ein Zeichen geben und der Boss wird es sehen und ihm zustimmen. Sein Pony rennt geradewegs hinein um diesen wuselnden, gestutzten Haufen von Hörnern herum und sondert seine eigenen Kühe heraus. Seht, sie sagen, es wird einen großen Viehtrieb geben. Cowboys werden wie Hunde stehen, die von den Reitern des Gerichts gekennzeichnet werden, die bekannt sind und jedes Brandzeichen kennen. Seht? Und so sagte er, ich schätze, ich werde ein verirrter Jährling sein. Nur ein Mann, der zum Tode verurteilt ist, ohne Brandzeichen. Er, sie machen Suppe aus ihm, seht? Der mit dem Haufen der Rustikalen geschnitten wird, wenn der Boss dieser Reiter vorbeikommt. Seht, wer es ist? Der Boss, der Reiter. Das ist das Lamm, der sieben Botschafter, das ausgesandt ist und jedes Brandzeichen kennt. Seht ihr? Beachtet, hier kommt er, verlässt den Thron als Fürsprecher, als ein geschlachtetes Lamm, um ein Löwe König zu werden, um die ganze Welt ins Gericht zu bringen, die verworfen ist. Unser Verwandtschaftserlöser ist dann König über alles. Warum? Er hat die Eigentumsurkunde der Erlösung. Es liegt alles in seiner Hand. Ich bin froh, dass ich ihn kenne. Seht? Beansprucht dann sein Erbteil. Das ist die Gemeinde, die Braut. Er beansprucht es. Was tut er dann? Er entledigt sich seines Widersachers, Satan. Er wirft ihn in einen Feuersee mit all jenen, die von Satan inspiriert wurden, um sein Wort der Erlösung abzulehnen. Er ist jetzt König, Gnade ist immer noch auf dem Thron. Lehnt sein Angebot nicht ab, seht, die Reiter wissen genau, wer ihr seid. Und nun, sein Widersacher, der ihm seit 2000 Jahren Schwierigkeiten bereitet hat, behauptet, ich kann mit ihnen machen, was ich will. Ich habe sie immer noch, sie gehören mir, ich. Sie haben das Recht damals verwirkt. Doch er ist der Verwandtschaftserlöser. Er sagte, dass er hier ist und jetzt Fürsprache hält. Aber eines Tages, er sagte, ich werde sie ins Grab legen. Doch er sagte der Gemeinde, ich werde euch herausbringen, seht ihr? Aber zuerst muss ich ein Fürsprecher sein. Jetzt kommt er hervor, tritt von drüben aus der Ewigkeit hervor, weg vom Thron des Vaters, wo er als Fürsprecher saß. Jetzt kommt er, um König zu sein. Oh, um alle Nationen mit eisernen Stab zu regieren. Das Urteil ist gefällt. Oh, Bruder, unser Verwandtschaftserlöser hält alles. Das stimmt. Ja, mein Herr. Was tut er? Er ruft nach der Übergabe des Widersachers, Satan. Sie gehören jetzt mir. Ich habe sie aus dem Grab auferweckt. Und er nimmt alle Lügner und die Verdreher des Wortes und alle wie diese mit Satan und zerstört sie im Feuersee. Es ist jetzt ganz vorbei. Wirft sie in einen Feuersee. Oh mein. Wisst ihr was? Ich möchte hier etwas sagen, bevor wir schließen. Und dann werden wir uns beeilen. Passt auf. Wir sind jetzt unten beim 7. Vers. Aber vom 8. Vers bis zum 14. Vers möchte ich, dass ihr aufpasst, was geschieht. Alle, die im Himmel waren und alle, die auf der Erde waren, hört einfach zu. Lasst es mich jetzt einfach lesen. Ich glaube, es wäre besser, wenn ich es einfach aus dem Buch lesen würde, mit dem 7. Vers. Seht und beachtet den 6. Vers. Und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen wie geschlachtet, das sieben Köpfe, vielmehr sieben Hörner, ich meine, und sieben Augen hatte. Wir haben es gerade erklärt. Dies sind die sieben Geister Gottes, ausgesandt über die ganze Erde. Seht, sieben Gemeindezeitalter, die sieben Botschafter, die dieses Feuer am Brennen hielten. Seht, in Ordnung. Und es kam und nahm das Lamm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Der auf dem Thron saß. Passt jetzt auf. Und als er das tat, beachtet, was geschah. Was für ein Jubel. Nun, dies ist genau das Brechen dieser Siegel, was stattfindet. Wir werden gleich hiernach zur halben Stunde Schweigen kommen. Beachtet dies. Wir fangen an. Wir werden dies genau hier nächsten Sonntagabend beenden. Und hört jetzt gut zu. Seid ihr bereit? Amen. Hört genau zu, was geschah, als er dies getan hatte. Als die ganze Schöpfung seufzte, niemand wusste, was er tun sollte, und Johannes weinte, hier kam das Lamm, ging hinüber. Und dieses Buch war in den Händen des ursprünglichen Eigentümers, denn der Mensch war gefallen und er hatte es verloren. Und kein Mensch war mehr in der Lage, es zu nehmen, um die Erde zu erlösen. Kein Priester, Papst, nichts, wie ich schon sagte. Aber das Lamm kam hervor. Keine Maria, kein Heiliger dies oder Heiliger das. Das Lamm kam hervor, blutig, geschlachtet, nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Und als sie sahen, dass es einen Erlöser gab und all die Seelen unter dem Altar, als die Engel, als die Ältesten, als alles es sah, als dies geschehen war, es liegt jedoch in der Zukunft. Heute Abend ist er ein Mittler, aber er kommt zu diesen. Beachtet. Und als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und sie hatten an jeder eine Harfe und goldene Schalen mit Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Das sind diejenigen, die unter dem Altar sind, die seit langer Zeit gebetet haben. Seht, sie hatten für Erlösung gebetet, für Auferstehung gebetet. Und hier gießen diese Ältesten ihre Gebete aus vor. Denn jetzt haben wir einen Repräsentanten, wir haben einen Verwandten im Himmel, der hervorkommt, um seine Ansprüche geltend zu machen. Und sie singen ein neues Lied und sagen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft. Beachtet. Aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht, und sie werden über die Erde herrschen. Sie wollten zurückkommen, und hier gehen sie zurück, um Könige und Priester zu sein. Ehre sei Gott, ich fühle mich gut genug, um in Zungen zu sprechen. Schaut, passt auf. Ja, es scheint, als hätte ich nicht genug Sprache, um ihn damit zu preisen. Ich brauche eine, die ich nicht einmal kenne. Beachtet, und ich sah, hört euch das an. Und ich sah, und ich hörte eine Stimme vieler Engel. Hört, was für ein Jubel vor sich geht. Als sie das Lamm kommen und dieses Buch der Erlösung nehmen sahen, schrien die Seelen auf. Wir werden es erfassen. Alle, alles. Die Ältesten fielen nieder. Sie gossen die Gebete der Heiligen aus. Was? Da war ein Verwandter für uns vertreten. Sie fielen auf ihre Angesichter und sie sangen ein Lied und sagten, du bist würdig, denn du wurdest geschlachtet. Beachtet, was? Und schaut auf diese Engel. Und ich sah und hörte eine Stimme vieler Engel rings um den Thron her und um die lebendigen Wesen und um die Ältesten, und ihre Zahl war Zehntausende mal Zehntausende, Tausende. Passt auf, die mit lauter Stimme sprachen, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu nehmen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. Welch ein Jubel geht im Himmel vor sich, wenn dieses Lamm geht, diesen Posten als Fürbitter verlässt, um herzukommen, um seine Ansprüche in Besitz zu nehmen. Wisst ihr, Johannes geriet außer sich. Er muss seinen Namen dort geschrieben gesehen haben. Als diese Siegel brachen, muss er wirklich glücklich geworden sein. Hört, was er sagte. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde, dem Meer ist, im Meer und alles, in ihnen, ich hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, den Lobpreis und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu. Amen, Amen und Amen. Oh. Und die vier lebendigen Wesen sprachen Amen, und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Welch ein Jubel, welch eine Zeit, als dieses Lamm hervorkam. Seht, das Buch ist sogar im Himmel versiegelt. Die Geheimnisse sind es. Sagt, ist mein Name dort? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, es ist so. Aber wenn es so ist, wurde er vor Grundlegung der Welt ins Buch geschrieben. Aber die erste Sache, die diese Erlösung repräsentierte, ist das Lamm, das vor Grundlegung der Welt geschlachtet wurde. Und er nahm das Buch, Ehre, öffnete das Buch und riss die Siegel ab und sandte es zu seinem siebten Engel auf die Erde, um es seinem Volk zu offenbaren. Da habt ihr es. Oh mein, was geschah? Die Jauchzen, die Jubelrufe, die Hallelujas, die Gesalbten, die Kraft, die Herrlichkeit, die Manifestation. Und der alte Johannes, der da gestanden hatte, unser Bruder, weinte. Ja doch, sagte er, jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen. Amen, Amen, dem, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt, Segen, Ehre und Herrlichkeit und Macht. Welch eine glückliche Zeit, als diese Siegel brachen. Johannes muss hineingeschaut und hinter den Vorhang der Zeit gesehen haben und sagte, da ist Johannes. Oh, oh. Er war so glücklich, bis er sagte, alles im Himmel. Er muss wirklich gejaucht haben, nicht wahr? Alles im Himmel, alles auf der Erde, alles unter der Erde, jede Kreatur, alles andere hörte mich sagen, Amen, Segen und Herrlichkeit und Weisheit und Kraft und Macht und Reichtümer gehören ihm. Amen. Warum? Als die Offenbarung kam, dass das Lamm, der Erlöser, unser Verwandter, vom Thron als Mittler zurückkam und hier hinausgegangen war, um seinen Besitz zu ergreifen.
All the saints in spotless white, and with Jesus we shall reign eternally. We'll come and dine, and the Master calleth, now the word, come and dine.
Oh, ich finde keine Worte mehr, seht? Kommt und speist, kommt und speist. Ihr könnt jederzeit an Jesu Tisch speisen. Jetzt, wenn er jedoch weggeht, gibt es keine Hoffnung. Der, der die Menschenmenge speiste, Wasser in Wein verwandelte. Er, der sagte, dass wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue. Oh mein, er, der diese Dinge in den letzten Tagen verheißen hat. Er, der diese Dinge sagte, er, der jetzt in der Zeit der Offenbarung dieser Dinge ist, die bekannt gemacht werden, kommt und speist. Oh, verpasse es nicht, mein Bruder. Lasst uns jetzt einen Moment unsere Häupter beugen. Morgen Abend versuchen wir durch die Gnade Gottes dieses erste Siegel zu brechen, wenn Gott es für uns bricht und uns sehen lässt, was diese Offenbarung gewesen ist, verborgen vor Grundlegung der Welt. Ehe wir das tun, Sünderfreund oder lauwarmes Gemeindemitglied, habt ihr nur eine Mitgliedschaft in einer Gemeinde oder habt ihr keine Mitgliedschaft? Und wenn ihr nur eine Mitgliedschaft habt, wäret ihr ohne sie ziemlich gut dran. Ihr braucht eine Geburt. Ihr müsst zum Blut kommen. Ihr müsst zu etwas kommen, das die Sünde einfach wegnimmt, bis es keine Erinnerung mehr daran gibt. Wenn ihr noch keine Vorbereitungen getroffen habt, um dem Lamm in der Luft zu begegnen und durch die Autorität, die mir durch meinen Auftrag vom allmächtigen Gott verliehen wurde und mir durch einen Engel einer Lichtsäule anvertraut wurde, gebiete ich euch im Namen Jesu Christi, versucht nicht ihm mit nur einer Mitgliedschaft in einer Gemeindeloge dieser Erde zu begegnen. Kommt, während der Mittler, soweit ich weiß, immer noch auf dem Thron ist und Fürsprache hält. Denn es wird ein Tag kommen, wenn ihr kommen wollt und es keinen Mittler geben wird. Denn wenn wir die Stunde sehen, in der wir leben, im siebten Gemeindezeitalter und die Geheimnisse Gottes zu dem werden, was sie geworden sind, mit dem bestätigten Geist Gottes, der alles zeigt, was er in den letzten Tagen verheißen hat. Wie viel Zeit ist noch übrig? Sünderfreund, komm! Herr Jesus, die Stunden werden spät. Es mag sogar später sein, als wir denken. Und wir sind froh, diese Stunde herannahen zu sehen. Für den Gläubigen ist es die herrlichste Stunde, die die Welt je gekannt hat. Aber für den Verweigerer ist es die traurigste Zeit, die es je geben könnte. Es könnten keine Worte im Alphabet gefunden werden, Buchstaben, um Worte zu bilden, die die Schwierigkeiten und Sorgen ausdrücken könnten, die bevorstehen. Und es gibt auch keine Worte, die aus unserem Alphabet gebildet werden könnten, um die Segnungen auszudrücken, die dem Gläubigen bevorstehen. Vater, es mögen einige heute Abend hier sein, die keine Hoffnung haben. Und sie sind intelligente menschliche Wesen. Und nun, falls das Blut immer noch auf dem Gnadenthron liegt, lasse das Lamm heute Abend vom Thron zu ihrem Herzen gehen und ihnen offenbaren, dass sie verloren sind und mit blutigen Händen sagen, komm, während es Zeit ist zu kommen. Ich übergebe die Botschaft, Herr, mit meinem Gebet in deine Hände. Mache, was immer du willst, Vater, in Jesu Namen. Mit unseren Häuptern gebeugt, falls ihr dieser Bitte und dieser Forderung nicht nachgekommen seid, wenn ihr nur auf eure Gemeinde vertraut habt, da war nichts, was erlösen konnte. Wenn ihr auf die Fürsprache eines Heiligen vertraut habt, seid ihr immer noch verloren. Wenn ihr auf die Werke eurer Hände vertraut habt, etwas, das ihr getan habt, gute Werke, seid ihr verloren, wenn ihr auf das Gebet eurer Mutter vertraut habt oder auf die Gerechtigkeit eurer Mutter, eures Vaters. Wenn ihr darauf vertraut habt, seid ihr verloren. Wenn ihr auf eine Empfindung vertraut habt, ein seltsames Gefühl, eine Emotion des Zungenredens oder Tanzens, wenn das alles ist, worauf ihr vertraut habt und das Lamm nicht persönlich kennt, ihn nicht kennt, dann gebiete ich euch vor Gott, bringt diese Sache jetzt mit Gott in Ordnung. Betet tief in eurem Herzen. Und seid bloß einfach, denn Gott verbirgt sich in Einfachheit. Erinnert euch, die Bibel sagte, so viele aber glaubten, wurden hinzugefügt. Und während wir für euch beten, vertraue ich darauf, dass ihr diese eine ewige Entscheidung trefft. Herr, ich sage ja. Und eine Entscheidung ist ein Stein. Aber was nützt ein Stein ohne einen Steinmetz, der ihn beschneiden kann, um das Gebäude zu formen, um in das Gebäude zu passen? Dann lasst den Heiligen Geist euch von dem, was ihr seid, zu dem beschneiden, was ihr sein solltet. Wenn ihr nur ein stures Gemeindemitglied seid, wenn ihr ein Sünder seid, was auch immer ihr seid, wenn ihr ohne Christus seid, ohne den Heiligen Geist, gewähre Gott euch heute Abend Frieden. Nun, Herr, so ernst wie ich nur zu kommen weiß und so schriftgemäß wie ich nur zu kommen weiß, komme jetzt mit diesen, die ich dir mit dem Wort übergeben habe. Ich vertraue, Herr, dass das Wort heute Abend seinen Platz in den Herzen der Menschen gefunden hat. Wenn solche hier sind, die es nicht wissen oder nicht die Gewissheit haben, dass die liebliche Gegenwart des Heiligen Geistes in ihrem Leben weilt, dass Temperamente oder Gleichgültigkeit oder Selbstsucht oder so etwas diese gewaltige Sache von ihnen abgeschnitten und sie davon ferngehalten hat, oder irgendein Glaubensbekenntnis oder irgendeine Empfindung sie von der Lieblichkeit der Gemeinschaft Gottes ferngehalten hat, dass es jetzt losgelassen wird. Dass das Lamm, dieser blutige, heilige Verwandte, der vom Thron hervorkam, durch die mystischen Lichter der Korridore von Gottes Thron hinausgeht, um sein Erbe zu beanspruchen. Gott gewähre heute Abend, dass sie ihn annehmen werden. Möge jede Entscheidung ernsthaft getroffen werden. Und mögen sie sich ihm allein übergeben, der sie beschneiden und sie zu Söhnen und Töchtern Gottes formen kann. Nun, im ernsthaften Gebet tue ich dies auf die Weise, wie ich mich dazu geleitet fühle. In Ernsthaftigkeit vor Gott, wie er sich euch gegenüber bewiesen hat. Und ihr wart kein Christ oder ihr wart nicht das, was wir einen, nicht ein konfessioneller Beitritt, sondern ich meine ein wiedergeborener Christ. Aber ihr glaubt ernsthaft, dass die Botschaft wahr ist. Und ihr glaubt ernsthaft, dass ihr nur durch die Gnade Gottes errettet werden könnt. Und ihr glaubt, dass er jetzt zu eurem Herzen spricht und ihr wollt ihn annehmen und seid bereit für sein Wort, um euch von dem zu beschneiden, was ihr seid und euch zu dem zu machen, was ihr sein solltet. Wollt ihr dasselbe bezeugen, indem ihr aufsteht? Wenn diese Person hier ist und das völlig ausreichend machen möchte, steht auf.
Heavenly Father, I know not no more what
Himmlischer Vater, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll, außer dein Wort zu zitieren. Hier stehen Menschen auf ihren Füßen, die fühlen, dass sie nicht da sind, wo sie sein sollten, bereit für diese Entrückung. Denn es mag geschehen, bevor das erste Siegel für uns geöffnet wird. Und Vater, ich bete für sie. Ich als dein Diener bringe dieses Gebet dem großen Fürsprecher dar, Christus. Während sie beten, bringe ich mein Gebet mit ihnen dar, auf dem elfenbeinernen Thron Gottes, wo das blutige Opfer heute Abend sitzt, und jederzeit mag er vom Thron steigen, um hervorzukommen, um seinen Besitz zu beanspruchen. Dann ist keine Gnade mehr übrig, es ist Gericht. Gewähre, Herr, dass diese Menschen, die auf ihren Füßen stehen, in ihren Herzen ihr Bekenntnis machen und bereit sind, sich vom Geist Gottes formen zu lassen. Beschneiden und zu lebendigen Steinen für das Haus des Herrn formen zu lassen. Gewähre es, Vater, ich übergebe sie jetzt dir. Und du hast gesagt, jeder, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, ihn werde ich vor meinem Vater und den heiligen Engeln bekennen. Und jetzt sitzt du dort in der Gegenwart aller heute Abend und sie stehen und bekennen dich. Und Herr, wenn das aus der Tiefe ihres Herzens kommt, so sicher wie Gottes Wort richtig ist, legst du jetzt Fürsprache für sie und nimmst sie an, in den Bereichen der Gnade und Barmherzigkeit des reinigenden Blutes des Opferlammes. Und sie gehören dir, im Namen Jesu Christi. Amen. Ihr nun, die ihr diese Menschen auf ihren Füßen stehen seht, dieser junge Mann direkt darin und die aufgestanden sind, ihr, die ihr gespürt habt, dass alle Sünde und Verdammnis weg ist, ich möchte, dass ihr euch einfach erhebt, einige von euch, die nahe bei ihnen stehen, schüttelt ihre Hand und sagt, Bruder, ich werde für dich beten, Schwester, ich bete für dich, schüttelt einfach ihre Hand und sagt, Gott segne dich, und jetzt gehört der Rest in die Hand des Allmächtigen. Sag, ich werde beten, ich werde alles tun, was ich kann, um dir in das Reich Gottes hineinzuhelfen. Ihn? Ist er nicht wunderbar? Oh, was würden wir ohne dies tun? Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht, soll der Mensch leben. Oh, speise mich, Herr, mit dem Wort. Versäumt nicht unser Zusammenkommen, wie es bei Ungläubigen Sitte ist, und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. So Gott will, morgen Abend, durch die Gnade Gottes, werde ich mit allem, was in mir ist, versuchen, ihn zu bitten, Fürsprache einzulegen, damit das Geheimnis dieser Siegel, während sie hervorbrechen, den Menschen das Wort Gottes verkünden wird. Bis ich euch wiedersehe, sei Gott mit euch. Und jetzt übergebe ich den Gottesdienst unserem noblen Bruder, Bruder Neville, dem Pastor. Wie viele lieben Bruder Neville? Nun, wir alle.
Shall we stand together to our feet? Remember the service tomorrow night. Be much in prayer. Expect great things of the Lord as we have already received from His bountiful hand.
Komm nach vorne, Bruder Neville. Bruder Neville, Gott segne dich, Bruder.